podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Ihr hört und seht Deutschlands Wrestling-Podcast Nummer 1. Und einmal pro Woche besprechen wir mit einem besonderen Gast die großen und kleinen Themen des Mainstreams. Viel Vergnügen beim Hauptkampf mit Aaron und seinen Gästen.
Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Hauptkampf. Mein Name ist Aaron. Und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe unseres wöchentlichen Wrestling Talks hier bei Spotfight. Diese Woche haben wir einiges mit euch zu besprechen, denn die Road to WrestleMania nimmt ihren Lauf und damit auch einige spannende Entwicklungen. Unterhalten werden wir uns heute über die Rückkehr der Bloodline am Montag bei Raw und ob das aktuell wirklich die richtige Entscheidung ist. Außerdem stellen wir uns die Frage, ob zwei Wochen nach dem großen Heel-Turn von Randy Orton dieser schon wieder als gescheitert gilt, und zusätzlich diskutieren wir für euch, warum AEW zwar aktuell im Quotenhoch ist, es aber trotzdem vielleicht nicht so ganz das Richtige für Casuals zu sein scheint. Aber wie so oft will ich das ja auch gar nicht alleine machen und deswegen habe ich diese Woche für euch alle da draußen wieder einen Debütanten im Hauptkampf mit dabei. Ich begrüße an meiner Seite den größten Poketuber Deutschlands und bekennenden Wrestling-Fan, The Zero of Time. Herzlich willkommen!
Einen wunderschönen, freue mich, dass ich hier sein darf.
Das freut uns natürlich auch, Gesichter hier reinzubringen, die man vielleicht so gar nicht erstmal mit Wrestling in Verbindung bringt, sondern mit so einem großen anderen, ja, ich würde ja schon fast sagen, Nischenthema wie Pokémon, auch wenn du das ja mittlerweile besonders groß gemacht hast in Deutschland. Ich glaube zwar, dass sich diese Themen unmittelbar gut miteinander vereinen lassen, was die Zielgruppe auch anbelangt, da bin ich mir sehr sicher, auch aus unserem Team. Aber trotzdem wäre es für die Menschen da draußen sicherlich spannend, von dir Aufschluss darüber zu bekommen, wie bist du denn zu Wrestling gekommen? Vielleicht, wie bist du auch bei Wrestling geblieben über all die Jahre?
Boah, das Ding ist, zu Wrestling gekommen, das sind so ganz, 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 ganz wirre Erinnerungen, sage ich mal, damals aus der Kindheit. Ich habe damals halt auch Fußball gespielt und alles Mögliche und war dann halt auch mit Kollegen irgendwie so auf dem Bolzplatz. Und dann nach dem Fußball waren dann manche Leute so, dass die irgendwelche Wrestling-Moves aufeinander gemacht haben. Also so diese Peak-Zeit, wo man damals auch diese Werbung immer hatte im Fernsehen, don't try this at home, hat absolut nicht funktioniert. Und dann haben die Leute sich Batista-Bomben auf den Boden geknallt und alles so halt. Und dann war ich halt auch so, was ist das eigentlich? Und ich glaube, dann war so auch, dass diese Zeit war, wo SmackDown vs. Raw und sowas halt war, diese ganzen Videospiele. Und dann ist man irgendwann da so, hat sich herangetastet. Und dann habe ich das halt geguckt damals auf, ich glaube, DSF, Sport 1, irgendwie sowas lief das damals.
Yes, 2007 glaube ich dann schon auf DSF, davor auf Tele5.
Genau, und dann habe ich da diese Weeklies halt jeden Monat geguckt und damals, wie alt war ich da? Da war ich vielleicht so 12, 13, also auch nicht, dass ich es eigentlich gucken sollte, aber ich war voll fasziniert von den Charakteren und allem, was dazugehört, und seitdem bin ich eigentlich immer geblieben. Es gab zwar immer so eine On-and-Off-Phase, ich glaube, die längste war während Covid, aber im Grunde genommen weiß ich eigentlich, was in jeder Zeitperiode, gerade im WWE-Kosmos eigentlich passiert ist, als auch TNA, AEW und alles, was dazugehört, so halt, weil man schon, also ich würde schon sagen, dass man sehr, 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 sehr drin war halt und dass mir das Ganze auch sehr viel gegeben hat.
Es ist spannend, da sind so viele Parallelen. Also auf der einen Seite ist es quasi die gleiche Anfangsphase mit der Ruthless Aggression Era zwischen uns beiden. Lustigerweise sind wir dann auch ungefähr im selben Alter. Plus dann ja, also Covid war bei mir tatsächlich auch sowas, wo ich mal zumindest mal für ein paar Monate den Deckel drauf gemacht habe, weil ich einfach gesagt habe, ich kann es gerade nicht. Ich kann es auch nicht ohne Zuschauer konsumieren. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Eine andere Frage jetzt auch aus dieser Content-Perspektive, ne, wenn wir hier irgendwie in einem Wrestling-Podcast sitzen, ist für dich dann auch Wrestling so ein bisschen ein Ausgleich, wo du wirklich Fan sein kannst und das Ganze nicht mit dieser Content-Brille sozusagen siehst?
Das Ding ist halt, gerade als Content-Creator sieht man ja alles als Content so halt. Also das ganze Leben lässt sich ja vermarkten sozusagen. Aber bei WWE war es eigentlich immer so, ich lehne mich zurück, wie beim Fußballspiel, was man guckt halt, und genieße es einfach. Und ich bin auch sehr froh. Ich habe damals selber so ein paar Leute konsumiert, die Reactions oder ähnliches drauf mal gemacht haben, aber oder halt Leute, die drauf einfach drüber reden oder allgemein, dass man sich darüber austauscht, so halt in Form von Video. Aber es war nie wirklich, dass ich irgendwie Wrestling-Content machen wollte oder ähnliches halt. Also es ist immer so wirklich dieses Ding, okay, jetzt kann ich abschalten, jetzt mache ich einfach mein Ding halt. Und ich habe mich auch oft so gefragt, so, wird sowas überhaupt laufen? I mean, es gibt sehr viele erfolgreiche Leute, die entweder Reactions drauf machen oder auch wie der gesamte Spotify-Podcast halt darüber redet. weil es gibt schon viele Leute in Deutschland, die sich dafür interessieren. Und es gibt, glaube ich, deutlich mehr Leute, die das Ganze schauen, wie man jetzt mitbekommen hat. Ich habe so viel Content Creator inzwischen gesehen, die halt jetzt entweder auch bei der Deutschlandtour am Start waren oder halt jetzt auch gesagt haben, boah, das gucke ich, das ist cool, dass es dann doch gar nicht mehr so nischig ist.
Nee, es ist auch tatsächlich nicht mehr nischig. Also es hat den Weg in den Mainstream gefunden, aber ich sag immer noch, das ist auch ein bisschen so der zentrale Punkt des Hauptkampfs. Ich will Leute hier reinholen, die einfach auch gerne über Wrestling sprechen, die vielleicht auch gar nicht so aus der Bubble kommen und da einfach auch ihre Leidenschaft ausleben, weil Wrestling in Deutschland grundsätzlich größer zu machen, ist natürlich eine tolle Sache und dass dann einfach mehr Leute ein bisschen dieser Leidenschaft frönen, weil es war ja lange verpönt, oh, du bist Wrestling-Fan, das ist es mittlerweile nicht mehr und es kann auch cool sein, deswegen, hey, deutscher Wrestling-Content, einfach mal ein bisschen auch wieder aufpeppen. So sieht's nämlich aus. Dann lass uns gar nicht so viel Zeit verlieren und wir gehen quasi rein in den ersten großen Talking-Block, den Bloodline-Talk sozusagen, denn im Rahmen des großen WrestleMania Main Events zwischen CM Punk und Roman Reigns haben sich diesen Montag zum ersten Mal wieder die Usos und Roman Reigns als Einheit präsentiert. Zum ersten Mal auch abseits der jährlichen Wargames Matches, die ja irgendwie immer so ein bisschen Non-Kanon sind, wo sie dann einfach wieder zusammenkommen, weil man könnte es ja machen. Diesmal ist es auf jeden Fall im Rahmen einer WrestleMania Storyline. Und die Bloodline ist damit auch wieder deutlich mehr in den Fokus gerückt, vor allem durch die verbale Provokation von CM Punk. Dabei wirkt es so, als würde Jey Uso wieder stärker in diese Familiengeschichte reingezogen werden, obwohl er sich eigentlich davon gelöst hat. Gleichzeitig sehen wir einen Roman Reigns, der deutlich aggressiver und weniger kontrolliert wirkt. Sami Zayn würde da vielleicht sagen, er ist weniger Tribal Chiefy unterwegs, halt nicht ganz so resolut. Aber mal ganz grundsätzlich, ist es für dich gerade zu diesem Zeitpunkt, dieser Main Event Storyline zwischen Punk und Roman Reigns, eine sinnvolle Weiterentwicklung der Bloodline Story oder eher ein Rückschritt in eine Richtung, wo du sagst, die ist eigentlich schon längst auserzählt?
Boah, ich bin ehrlich, ich hätte es nicht gebraucht, weil ich fand, Punk und Roman haben sich wirklich weekly, als das sich entwickelt hat, sehr viel gegeben halt. Es hat super viel Spaß wieder zu schauen. Man hat gleich dieses Big-Time-Feeling bekommen. Und als jetzt, also ich sag nicht, dass das verkehrt ist, was sie jetzt zum Beispiel mit Jay machen halt, weil ich bin absolut gar kein Fan von seinem Charakter in den letzten Monaten und Jahren gewesen. Also das ist der Jay, den man eigentlich ja auch, sag ich mal, jetzt in der Bloodline so lieb gewonnen hat oder halt einfach sympathisiert, aber ich brauche es halt einfach null und es ist wirklich einfach nur aus diesem Grund ja, weil Roman halt nicht weekly da war, dass sie halt das irgendwie fillen mussten und jetzt bringen sie das mit rein halt und ich bin ehrlich, mir ist das ein bisschen zu viel, weil ich weiß jetzt ja halt, okay, die Usos, die haben jetzt glaube ich auch diese Woche nochmal ein Tag-Team-Match um die Titles, kann das sein?
Ja, Street Fight bei Raw, genau.
Also, wer weiß, ob da dann CM Punk nochmal mit irgendwie eingreift oder ähnliches halt. Also es ist mir persönlich ein bisschen zu viel halt einfach so, weil man hätte es auch einfach diese Fehde aufbauen können und hätte es danach das Ganze noch Stück für Stück machen können, wenn er den Titel hat, dass dann die Leute wiederkommen und dass da sich dann irgendwas drum baut, dass man sagt, okay, jetzt wo ich den Titel wieder habe, kommt ihr auch wieder zu mir und dann rekonstruieren wir das Ganze so, wie es damals war.
Finde ich wirklich, wirklich einen sehr, sehr guten Take. Ist lustig, weil ich habe mir das mitunter auch aufgeschrieben. Timing ist für mich dann ein großer Punkt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es aber schon, also es ist erzählenswert, ich weiß nicht, ob du es unterschreiben würdest, weil nach WrestleMania 40 diese gesamte Aufarbeitung der Bloodline, wie Roman auch mit den Usos umgegangen ist, das gesamte Verhalten, dieses Gaslighting, was er betrieben hat, das gehört ja eigentlich irgendwann noch erzählt. Aber im Rahmen dieser CM Punk-Fehde hätte man doch eigentlich auch irgendwie so genug Gesprächsstoff. Also ich gehe da voll mit, was du gesagt hast. Die zwei haben ja eigentlich weekly dieses Big-Time-Feeling schon serviert. Warum brauche ich mehr? Brauche ich da ehrlich einen Lückenfüller?
Es fühlt sich wirklich wie ein Lückenfüller an, weil ich bin eigentlich auch die ganze Zeit, dass ich sage, oh, WrestleMania ist ja noch hin. Und jetzt ist das ja, glaube ich, auch schon in 3 Wochen, 2 Wochen?
Ich glaube 3 Wochen, oder? Es ist der 19. und 20. Ja,
also genau. Wir haben doch noch 3 Wochen halt dazwischen halt. Und die musst du jetzt halt irgendwie füllen. Aber das ist halt das Krasse, du hast eine super etablierte Fehde und dann hast du die andere auf der anderen Seite bei SmackDown, über die wir auch noch sprechen, wo ich denke, da geht's gar nicht gerade irgendwie voran, also nicht so, wie ich es mir vorstellen würde halt. Und ich verstehe es halt einfach nicht. Es ist wirklich, wie du schon sagtest, ich finde es nicht verkehrt, was da passiert, auf keinen Fall. Es ist schon cool, aber ich denke mir, warum verpulvern sie alles jetzt auf einmal?
Glaubst du, dass wenn Timing hier das Thema ist oder das Problem, was wir vielleicht auch irgendwie beide da haben, wo sieht man denn jetzt tatsächlich gerade irgendwie den Mehrwert, wenn wir die Bloodline da reinziehen? Also gibt es einen Mehrwert zwischen CM Punk, Bloodline und Roman? Weil wenn man sich das jetzt mal von Anfang an anguckt, ich meine, Punk hat ja irgendwie die Usos darauf hingewiesen, hey, Roman manipuliert euch immer noch. Jetzt ist es aber nicht so, dass dieser Dominostein in Punks Richtung umgefallen wäre und die Usos dann sagen, ja, okay, klar, Punk, du hast eigentlich recht, wir sind jetzt nicht so dumm und machen das, sondern es hat eigentlich so sich angefühlt, als wären wir irgendwie wieder bei 2023, 2024, 2022 Bloodline, wo alles wieder so auf Schnips und wir sind quasi zurück in der Zeit. Also, was glaubst du denn, in welche Richtung könnte es denn gehen vom Timing her, wenn das jetzt der falsche Zeitpunkt ist?
Ich meine, wir haben halt zwei Szenarien, die halt bei WrestleMania eintreten können. Das ist erstmal, okay, die Usos helfen Punk, dass er den Titel gewinnt, aus Versehen oder mit Absicht, und dass sich dann eine Fehde um die Usos und irgendwie Roman bildet. Oder man sagt, okay, die dominieren ihn halt komplett weg. Dann frage ich mich aber auch, okay, was ist das nächste Ziel halt? Du hast halt auch keine wirklichen Gegner oder ähnliches halt. Also, ich weiß, beide Outcomes würden mich irgendwie stören. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich da feiern sollte halt. Also ich finde das, was da passiert, Weekly jetzt, wie gesagt, ganz cool, aber der Weg ist ja auch so ein bisschen das Ziel, aber was passiert danach? Und das ist, glaube ich, das, was du auch selber gesagt hast, mit diesem WrestleMania 40 war big und danach alles, was danach kam, war alles nur so Filler-Content, wo man halt so ein bisschen geätscht wurde mit der Bloodline, oh, ist es wieder da, oh, vielleicht ist ein bisschen Tension, dann nach ein, zwei Monaten ist Roman dann wieder weg und dann passiert wieder gar nichts halt. Ich hoffe, dass da irgendetwas passiert, was Impact hat und was uns dann halt auch bringt, weiterhin das Ganze zu schauen halt. Weil es bringt ja nichts, dann ist er da und dann ist er danach wieder, keine Ahnung, bis SummerSlam weg. Also entweder müsst ihr
den ich krieg PTSD, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich brauch das halt auch nicht wieder. Sie müssen mir halt irgendwie was Neues liefern. Und ich glaube, wir klingen vielleicht sogar so ein bisschen zu negativ. Also für mich ist der Mehrwert der Bloodline an sich schon klar. Das ist die erfolgreichste Storyline der WWE der letzten 10 plus Jahre so gefühlt, ne? Auch eine der bestgebooktesten und mit einem der besten Endings. I got you. Aber mir kommt's halt irgendwie so vor, als wirft man die Bloodline halt immer wieder dann rein, wenn man gerade irgendwie so eine Rückversicherung braucht, um zu liefern, um Leute anzuziehen, die vielleicht jetzt auch nach WrestleMania 40 wieder hinten runtergefallen sind. Wenn sich vielleicht mal Neues nicht gerade so auszahlt, wenn du verstehst, was ich meine, ne? Deshalb vielleicht mal so ganz konkret in deine Richtung, um dieses Thema Bloodline als Konstrukt, als Werkzeug sozusagen mal zu analysieren. Ist die Bloodline jetzt dann quasi eher kreatives Werkzeug oder schon fast eine Sicherheit, auf die man dann zurückgreift, wenn man nicht weiß, wie komme ich von A nach B?
Also ich sag mir, wenn wir uns mal die letzten Monate und Jahre angucken, ist es wirklich eine Sicherheit einfach. Wir wissen ja, dass die WrestleMania 42 immer noch nicht ausverkauft ist. Dementsprechend, es müssen Tickets verkauft werden. Und wenn man so Tickets verkaufen kann, ist es, glaube ich, im Ganzen ganz gerecht, dass die dann halt sagen, okay, wir müssen so etwas anteasen. Wir müssen wieder mit unseren Big Playern und unseren großen Namen kommen. Und da ist das Wort Bloodline ja alleine wegen WrestleMania 40, ich sag mal, das, was viele Leute hören wollen. Aber dass sie die Ticketpreise vielleicht mal günstiger machen, um Tickets zu verkaufen.
Darauf kommen sie vielleicht nicht.
Das wäre vielleicht das Einfachste. Also wie gesagt, ich finde das Ganze sehr, sehr cool, aber ich frage mich halt wirklich, was soll das Endziel sein davon halt? Weil es gibt halt wirklich nur diese zwei Outcomes, die passieren können, jetzt aus meiner Perspektive. Wenn wir dann halt Bloodline haben mit Tag-Titles und World-Titles und die dominieren da einfach jetzt bis SummerSlam alles kaputt, so be it, dann sollen sie wirklich da sein und wirklich alle dominieren. Und alles andere, wenn das wirklich so ein Katz-und-Maus-Spiel ist jetzt mit Roman und Punk, was sich vielleicht noch länger jetzt halt auch ziehen würde, wäre auch voll fein. Aber wie gesagt, es muss halt delivern und er muss halt da sein.
Wir können ja mal versuchen, so ein bisschen die wirklich so die Fanbrille aufzusetzen, beziehungsweise vielleicht an deiner Stelle oder an meiner Stelle mal den Kreativkugelschreiber in die Hand zu nehmen. Denn wenn man sich jetzt mal anschaut, so ein CM Punk, der hat sich jetzt ja auch nach der Bloodline-Attacke eigentlich gar nicht das Lachen so recht verkneifen können. Also man könnte ja irgendwie auch davon ausgehen, dass Punk Roman da hat, wo er ihn haben will, auch provoziert, ne? Und am Ende Romans Schwäche damit so ein bisschen ausgenutzt wird, nämlich die Familie. Hat er dann auch bei Raw im Backstage-Segment vor kurzem gesagt, so seine Legacy ist nicht seine Titel oder sonst was, sondern es sind seine Kinder, also damit eben auch seine Familie. Könnte man das vielleicht in einer Art und Weise dann noch verweben, dass, ich würde mal sagen, die Familie Roman am Ende das Ganze kostet? Nicht zwingend durch einen Eingriff, aber dass sich Roman halt am Ende gegenüber der Familie doch verletzlich zeigt? Also, ne, ich spinne das jetzt mal nur so ein bisschen durch, aber wir haben ja hier eine Faction gegen den singulären CM Punk. Wer sagt nicht, dass vielleicht CM Punk auch irgendwie einen Plan in der Hinterhand hat und sich noch Leute an die Seite holt? Also ich spinne mir da immer gern was zusammen mit, vielleicht hat Punk mit Paul Heyman wieder ein Abkommen geschlossen mit dem Teufel und dann sind die Leute am Ende, die Punk irgendwie unter die Arme greifen. Ich weiß es auch nicht, aber ich fände die Idee, dass die Familie sich sozusagen als Romans Schwäche herausstellt und ihm somit eine Tiefe wiedergibt, schon eigentlich ein spannendes Element, was man hier mit reinbringen könnte oder vielleicht auch sogar schon tut.
Zu 100%. Ich glaube, das letzte Match, was Roman ja auch verloren hatte, war gegen Bronson Reed in Clash in Paris.
Yes,
und genau. Davor halt gar nichts halt. Und er hat ja auch keine großartige Schwäche, so wie er präsentiert wird als Charakter halt. Also man kann das wirklich daraufhin aufbauen, dass er sich vielleicht auf die Leute verlässt, so ganz classic, und dann passiert nicht das, was er möchte. Verliert deswegen, ist deswegen vielleicht wirklich pissed. Wir kriegen nochmal dieses Jay versus Roman oder sonst was so, aber das hatten wir halt jetzt auch schon 2-3 Mal. Das ist halt das Ding. Deswegen, ich weiß nicht so ganz. Also ich find's cool, was passiert, aber ich weiß halt auch nicht so ganz, was sie sich darunter vorstellen, ob es wirklich einfach nur, okay, wir denken jetzt bis WrestleMania und danach, keine Ahnung, dann schmeißen wir ihn Oberfemi hin und dann verliert der clean und dann ist der auch wieder tot.
Es ist Sackgassenbooking, du hast schon ein bisschen recht. Ja. Weil wenn ich wirklich das nicht aufarbeite, was ja so den Anschein macht, dass die Usos ja wieder blind vertrauen, immer dieses, hey, Blut ist irgendwie dicker als Wasser und deswegen hält Familie zusammen, auch wenn du uns eigentlich jahrelang wirklich schlimme Sachen angetan hast, in einem I Quit Hell in a Cell, eigentlich mein Bruder fast,
Nicht so cool, genau.
Und also für mich ist dieser Punkt, den kannst du aufarbeiten, den arbeite ich aber nicht in einem WrestleMania Main Event gegen CM Punk auf. Da können sich die beiden auch verbal komplett zur Sau machen, vor allem, weil man ja eigentlich mit letztem Jahr auch noch genug Futter hat, ne? Also die beiden sind, als sie gelackmeierten, rausgegangen. Roman hat quasi seinen Wiseman verloren, CM Punk seinen besten Freund, ne, mit Paul Heyman. Also da gibt's ja auch genug Backstory, man macht's irgendwie nicht. Es klickt, aber es klickt auch irgendwie nicht. Und das ist für mich auch so bisschen der Knackpunkt an der ganzen Sache. Denn auf der einen Seite steckt irgendwie unglaublich viel Potenzial drin, auf der anderen Seite hast du halt dieses Thema mit, was hat die Bloodline eigentlich schon erzählt? Und so wirkt es halt auch für den Zuseher ganz sicherlich schnell so, als greift man nur auf was zurück, weil es halt schon mal funktioniert hat. Versuchen wir mal das Ganze so ein bisschen zusammenzuziehen. Ist es jetzt am Ende deiner Meinung nach ein klarer Plan, den die WWE hier verfolgt, oder ist es dann wirklich nur dieses Zurückgreifen auf was Bewährtes? Also mal wirklich ganz kritisch und böse, weil man sich ja nicht so ganz sicher ist, wie bringe ich vielleicht diese Story auf die Zielgerade? Also es kann ja auch sein, dass ich für Roman und Punk eigentlich noch gar keine Idee habe. Und ganz ehrlich, bei dem Booking, was da die letzten Monate umgeschmissen wurde, vielleicht wissen die auch über das Outcome noch gar nicht so richtig Bescheid. Vielleicht wissen die am Ende nicht, lassen wir Roman overgehen, lassen wir Punk overgehen. Das steht für mich wirklich extrem in den Sternen, weil, wie du sagst, also es kann halt beides passieren und beides hat sein Für und Wider.
Also es kommt halt wirklich drauf an. Ich gehe davon aus, dass sie erstmal gucken, okay, wie erfolgreich ist das Ganze halt, sei es auf den sozialen Medien, die Einschaltquoten und meinetwegen halt auch, wie das Ganze sonst so gesehen wird. I mean, die Segmente, die halt jetzt gerade am meisten aufpoppen, sind halt die vom Main Event, weil die sind halt nicht schlecht. Aber das Ding ist halt wirklich, ich glaube, es ist gerade so ein bisschen Sackgassen-Booking, auch wenn es gut ist. Ich will es nicht schlecht reden. Es macht ja immer selber super viel Spaß und ich bin auch ehrlich, das ist so ein sehr gutes Highlight immer jede Woche, wenn man halt sieht, okay, was passiert da eigentlich? Wie geht es da weiter? Und das macht ja auch Spaß zu schauen. Aber was nach dieser Fehde passiert halt, ist die Frage. Und daher bin ich, glaube ich, ehrlich dabei, dass ich erst sage, okay, die werden wahrscheinlich bis WrestleMania dann irgendein Reset danach machen. Und dann schauen, wie sie danach weitergehen. Okay, welche Superstars haben wir aufgebaut zu der Zeit, die wir dagegen stellen können? Entweder gegen Roman. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass Roman das Ganze gewinnen müsste. Aber dann ist halt auch die Frage, wie gesagt, wie sein Schedule ist.
Es ist halt genau das, ja. Es ist, weißt du, du kannst ja da so viel, also wir können da auch den Aluhut aufsetzen und sagen, am Ende steht vielleicht The Rock da und sagt, nein, Roman, du bist kein guter Tribal Chief, ne? Wie wir es uns ja immer schon zusammenspielen. Und dann kriegen wir bei WrestleMania 43 das große Match und wie sie lassen uns ein Jahr lang aufbauen wie Rock gegen Cena. Kannst du dir alles irgendwie zusammenspinnen? Ich glaube, die Problematik ist wie so oft, du hast es gerade angesprochen, das große Follow-up des Ganzen. Weil wenn du das halt nicht parat hast, für mich hat sich eine Sache einfach nicht logisch angefühlt bei dem Ganzen. Und das ist irgendwie so, was mir so das Gefühl gegeben hat, sie spielen irgendwie auf Zeit. Das ist dieses Thema. Punk hat halt über Romans toten Vater gesprochen. Und zwar in einer nicht unbedingt gebührenden Art und Weise. Das logische Follow-up aus Fansicht und was ja jeder irgendwie so raufbeschworen hat, na, dann wird jetzt irgendwie Roman wahrscheinlich da mal über Larry quatschen, also über Punks verstorbenen Hund. Und damit überschreitest du dann die Grenze und dann gehen mal irgendwie so die ersten Fäuste dann halt irgendwie ins Land. ja, passiert ist, aber dass Roman Punk halt
alt
ist.
Er ist alt.
Ja, genau. Das ist halt so der Punkt. Ne? Und ich meine, ich verstehe es, ich habe das selber auch schon aufgedröselt, man kann das auf einer Metaebene sehen mit Punk, der immer vorgibt, mich tangiert gar nichts. Ne? Und dann ist es aber doch irgendwie Fragile Phil. Man kennt ja diese Komponente, die ja auch im echten Leben, könnte man alles dahinstellen. Das Problem ist nur, ich glaube, die WWE funktioniert so tief gar nicht. Ne? Sie funktioniert wirklich auf dieser Ebene, das, was man uns sagt, ist auch eigentlich das, was man uns erzählen will. Und dann muss ich halt sagen, kommt halt auch dieses Jay und Jimmy Intermezzo in der Woche, wo Roman da nicht da war, das ist gerade gesagt. Plus dann eben auch, ja, du bist alt und dann machen wir jetzt irgendwie Bloodline-Themen zwischendrin, so ein bisschen wie auf die lange Bank uns setzen für einen Payoff. Und ich glaube, das ist die große Schwäche im Moment, dass du das Timing nicht nailst für WrestleMania und dass ich dann vielleicht, da kannst du mir gerne nochmal deine Meinung sagen, halt dieser Main Event, der ja Punk versus Roman, das ist ein Bringer, vielleicht gar nicht so groß anfühlt. Hast du da Angst davor, dass das Match, also ich glaube, das Match wird delivern, aber hast du Angst, dass wir am Ende dann dastehen und sagen, irgendwie hätte ich mir die Sache vielleicht größer vorgestellt?
Ich glaube schon, dass es sehr groß sein wird. Und ich glaube halt auch, dass es Night 2 Potential hat, also dass es potenziell auch für die Company größer ist. Muss man natürlich sehen, wie sie das Ganze halt strukturieren, auch bei der anderen Storyline. Aber es ist wirklich so, wie du sagtest, du hattest halt Feuer und dann war so, dass du hier oben warst, dann warst du wieder hier unten, dann warst du hier, dann warst du jetzt wieder hier. Du machst so kleine Schritte, anstatt nonstop halt einfach Banger-Segmente zu bringen. Und das habe ich halt auch nicht so ganz verstanden. Es war wirklich dieses Almost High mit diesem Yo, ich werde dich neben deinem toten Vater begraben. Und dann kam ja, dass er danach weg war. Dann kam er wieder und dann war wirklich nur dieses Old. Obwohl er, muss man sagen, sehr gute Sachen gesagt hat in der Promo zu Punk mit AJ Lee und alles, was dazugehört, so dass du selber halt weg warst und das jahrelang und jetzt wieder hier mehr oder weniger als Held dastehen möchtest. Aber es hat halt nicht so gehittet, fand ich persönlich halt. Und das war so, ich würde sagen, die ersten zwei Wochen waren wirklich gut. Und jetzt baut man ein bisschen ab. Jetzt kommt dieses Bloodline-Ding, wo man sagt, okay, jetzt wird's ja wieder irgendwie interessant. Aber macht das diese Paarung interessant halt? Oder freut man sich dann einfach nur, okay, was kann alles passieren? So Avenger-wise, Endgame, kommen die raus, kommt der raus? Was passiert vorher, was passiert nachher?
Also ich glaube, das hatten wir halt schon auf der Spitze. Das brauchen wir vielleicht nicht nochmal.
Genau, wir sind halt jetzt aber in einer anderen Perspektive, dass Roman den Gürtel haben möchte und nicht verteidigt. Ich hoffe, dass sie es einfach besser erzählen halt jetzt in den nächsten paar Wochen. Wie gesagt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Was da jetzt mit den Usos passiert, ich finde es nicht schlecht, was mit der Charakterentwicklung da passiert, aber es darf halt jetzt nicht sich alles nur darum drehen.
Das unterschreibe ich genau so, vor allem, weil es den Charakteren der Usos, die ja auch in der Zeit, ob man das jetzt gut finden will oder nicht, ja auch für sich selber gestanden sind, ja auch etwas passiert ist und sie wieder zu Gefolgsleuten zu machen, rein das ist vielleicht auch nicht der klügste Weg. Aber wir bleiben auf jeden Fall mal gespannt. Schreibt uns gerne mal eure Meinung zu dieser gesamten, ja, Bloodline-Revival-Thematik in die Kommentare, würde uns auf jeden Fall interessieren. Vielleicht sind wir da auch zu kritisch, das kann natürlich auch immer sein, ne? Keine Meinung steht über einer anderen. Also diskutiert da fleißig gerne mit in den Kommentaren. Wir gehen aber in unseren zweiten Block jetzt direkt über und unterhalten uns quasi so über das andere WrestleMania-Main-Event. Und da wird es, glaube ich, auch nochmal spannend, weil könnte sein, dass wir da auch kritisch werden. Nämlich diese Frage nach diesem sehr klaren Plan. Oder ob man sich auf Bewährtes verlässt. Das verfolgt uns jetzt quasi eigentlich auch in diesem Blog. Denn nicht nur bei der Bloodline sprechen wir heute darüber, sondern ja, vielleicht dann eben auch bei Randy Orton. Der ist ja bei SmackDown vor 2 Wochen wieder in die Reihen der Heels eingetreten, nachdem er Cody Rhodes blutig zurückgelassen hat und zum Heel geturnt ist. Dabei gibt's aber ein entscheidendes Problem. Die Leute wollen das eigentlich seit Jahren wiedersehen und Randy wurde für diesen Turn absolut bejubelt. Also da gab es schon bei dem Turn selbst One More Time Rufe, als er über den blutenden Cody Rhodes mit dem Stuhl hergefallen ist. Und jetzt sagen wir mal so, die beiden Wochen drauf haben sowohl der Beatdown gegen Matt Cardona letzte Woche als auch der gegen Jelly Roll diese Woche zu ähnlichen Reaktionen geführt. Also da sind dann laute Randy, Randy, Randy Chants aus dem Publikum hörbar gewesen. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, was der gute Randy jetzt dafür tun sollte, dass es nicht so ist. Vielleicht soll sich mal irgendwie dem Publikum die Frage stellen, what do you wanna talk about? Oder sich ein Hals-Tattoo stechen lassen. Ich weiß es auch nicht. Könnte sein, dass das hilft. Es sind auch nur Mutmaßungen. Aber ich frage dich jetzt mal ganz geradeaus. Würdest du sagen, dass dieser Heel-Turn von Randy Orton jetzt schon 2 Wochen später eigentlich gescheitert ist? Ich sage das mal in Anführungsstrichen.
Ich würde nicht sagen, dass er gescheitert ist. Ich würde sagen, dass WWE einfach falsch damit umgeht. Das Ding ist halt, du kannst das Ganze jetzt noch irgendwie drehen so. Also ich glaube, ich spreche hier für alle, dass wir alle keinen Bock mehr auf Cody haben. Also der Charakter ist auserzählt, so wie es halt ist. Und das war das Problem in AEW, das ist das Problem in WWE. Er ist der Good Guy, er ist der Kerl, der von der Company so dargestellt wird, als wäre er der Posterboy. Und kein Mensch hat Lust darauf, weil die Matches, die er macht, sind super bis gut. Aber die Stories, die auch in seinem Title Reign waren, die Stories, die sonst irgendwie erzählt werden, sind alle so 0815 und langweilig. Du hättest jetzt mit Randy Orton sowas Cooles zu erzählen, weil das war ja die erste Interaktion, die er damals 2007 hatte mit ihm. Die erste Interaktion war das. Und du lässt die Leute einfach nicht miteinander reden halt. So, ich finde das cool, was mit Matt Cardona passiert und dass sie, wie es aussieht, nochmal in seinen Arm brechen wollen und alles, was dazugehört. Aber lass die Leute doch einfach miteinander reden so. Ich weiß nicht, warum das jetzt drei, wir haben jetzt noch drei Smackdowns, glaube ich, bis WrestleMania dann oder zwei. Es ist mir persönlich ein bisschen zu wenig so. Das, was wir jetzt mit Roman und Punk hatten, das fehlt hier komplett. Du hast halt dieses Ding, dass Randy redet, aber wie du auch schon selber sagst, die Leute wollen in hier Randy. Aber dass wir jetzt halt irgendwie dazu kommen, dass er gehasst wird, was soll er tun? Soll er irgendwie der Frau von Cody einen Pancake geben oder was? Das würden die wahrscheinlich ja auch noch feiern. Das ist das Problem. Du kannst halt nicht erwarten, dass die Leute 2026 einen Randy Orton hassen. Es funktioniert nicht, weil die Leute lieben den Kerl als Heel und als das, was er gemacht hat. Als Face hat er, finde ich persönlich, immer nur so okay funktioniert. Er ist halt der Heel und das, was die Leute sehen wollen. Und deswegen, du hast halt einen Charakter, der absolut nicht gemocht wird gerade mit Cody. Und dann hast du Heel Randy Orton, den die Leute seit Jahren haben wollten. Das ist halt wirklich, es ist ein sehr komisches Booking. Ich weiß selber nicht, was ich darüber sagen soll.
Aber es ist sehr spannend, was du sagst. Weil Heel Randy Orton wollen sie haben. Babyface Cody Rhodes will gefühlt keiner mehr haben. Und wir gehen trotzdem mit dieser Paarung eigentlich voran. Und ich meine, so ein Heel-Turn, der lebt ja eigentlich davon, dass du die Reaktion bekommst, dass die Leute dich eben nicht feiern, sondern dich wirklich ablehnen, weil dann wirkt ja auch das Babyface besser. Ja, davon lebt ja ein Babyface, dass es einen guten, hassbaren Heel hat. Aber ich meine, der nächste Schritt, damit dieser Turn funktioniert, was ist denn der? Du hast es gerade irgendwie schon aufgebracht. Ist es ein Punt-Kick? Ist es, ich meine, wer wird wirklich so geliebt, dass man es einem Randy übel nimmt? Weißt du, wer so geliebt werden würde, dass man es einem Randy übel nimmt? Randy. Weil das ist genau die Person meiner Ansicht nach. Ja, es ist ja wirklich so. Also, wenn Cody zum Beispiel heel-turnt gegen irgendjemanden, wenn der gegen Randy geheel-turnt wird, dann wäre das wäre eigentlich die perfekte Lösung gewesen. Ne?
Ja,
das wäre die perfekte Lösung gewesen, weil Randy halt der ist, der hat nie dem Wrestling den Rücken gekehrt. Der hat immer dafür gelebt. Der hat immer alles dafür gegeben, ist immer wieder zurückgekommen, war dann auch Fulltime da. Klar, der ist mittlerweile älter geworden, aber der ist in dieses Business reingeboren worden und ist auch immer da geblieben. Ist da nie irgendwo abgedriftet. Aber die Frage ist, das können wir auch ganz kurz abhalten, gibt es eine Handlung, die Randy Orton zum jetzigen Zeitpunkt machen könnte, die ihn wirklich zum Heel turnen, weil ich sag ganz ehrlich, der könnte seiner eigenen Omi gerade einen RKO geben. Die Leute würden sagen, boah, geil, Randy, hast du super gemacht, das, was wir sehen wollen.
I mean, du hast ja das Ding, du hast ja Jelly Roll gehabt und du hast Matt Cardona gehabt. Das sind die Leute, die er attackiert hat. Und ich bin ehrlich, das sind jetzt nicht die Leute, die ich jetzt sehen möchte da, dass ich jetzt irgendwie eine Träne verdrücke oder sage, oh nein, die Armen, das tut mir jetzt ja richtig leid. Das Ding ist, das Einzige, was du jetzt machen kannst, um halt, sage ich mal, das so zu befeuern, dass die Leute Cody hassen und Randy lieben, ist dieser Double Turn, dass Cody rauskommt und sagt so, ey yo, ich wollte das haben und dass er sozusagen seinen Heel Turn macht, die Leute lieben trotzdem Randy und hassen Cody umso mehr. Und so kannst du meinetwegen auch Cody gewinnen lassen an WrestleMania, meinetwegen auch unfair oder alles, was dazugehört, und kannst diese Story monatelang erzählen halt. Also das wird sich ja höchstwahrscheinlich dann auch weiter durch die Weeklies tragen. Aber jetzt gerade finde ich es halt sehr verkehrt, weil was hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt den Armbruch von Matt Cardona, dann hatten wir jetzt ein RKO gegen Jelly Roll. Und ich bin ehrlich, das gibt mir wirklich nicht viel. Und die Promos von Orton, die waren jetzt nicht bad, aber das war ja nur so, ja, ich sollte auf meine Voices hören und ich hab's jetzt gemacht, nur für dich und bla bla. So, das ist nicht schlecht, aber dann kam jetzt beispielsweise bei SmackDown dieses Ding, dass Cody irgendwie 5 bis 10 Minuten gebraucht hat, irgendwie zum Ring zu laufen.
Oh, bitte, Gottes Willen, ey.
Wo ich dann auch dachte, was soll das halt? Der muss doch sauer sein, der muss doch der wurde da halb tot geschlagen. Der muss doch eigentlich sagen, yo, ist nicht cool, ich komm jetzt und hol dich.
Aber wie ein alter Opa hinkt der da gefühlt so zum Ring und dann dauert es ewig. Und ist dieser Brawl auch so langsam? Also ne, ich will da jetzt gar nicht zu analytisch in dieses Statement da reingehen, aber es ist halt wirklich genauso, was du sagst. Mein Problem bei all dem ist, weil du auch sagst Double Turn, ich habe halt dann Angst, dass ein Heel Cody Rhodes dann wieder bejubelt wird, weil die Leute ja genau den dann wieder sehen wollen, weißt du? Also die Wrestling-Welt ist schon, was das anbelangt, meiner Ansicht nach paradox, weil immer das, was du willst, bejubelst du, auch wenn es theoretisch was Schlechtes ist. Also dieses normale Babyface-Heel, ja, das geht so heutzutage gar nicht mehr, weil halt einfach auch sehr viel offengelegt wurde, weil sehr viel Coolness eben auch mit diesem Anti-Helden-Thema immer mit einhergeht. Aber ich finde, du hast vorher so einen ganz spannenden Faktor mit aufgebracht, den ich eigentlich für unumgänglich bei einer WrestleMania-Fehde sehe. Und den hast du bei Roman und Punk bekommen. Den bekommst du hier aber nicht. Und zwar, das ist es, dass die nicht miteinander reden. Dass du diese Geschichte, die die ja eigentlich haben, dass die greifbar wirkt. Ich meine, da fehlt ein bisschen die Kante, die emotionale Verbindung. Es wird zwar immer wieder erzählt, ja, Randy, das ist der Mentor von Cody. Aber also im Grunde hast du es uns eigentlich nicht gezeigt. Du hast uns nicht gezeigt, hey, da verstehen sich die Kids super gut, das war mein Mentor, kannst du es auch Videos mal einspielen? Ich meine, es gibt ein riesen WWE-Archiv, wie die zum Beispiel gemeinsam zu Shows gefahren sind oder sonst. Du kannst mir alles zeigen, aber du hast mir eigentlich gar nichts gezeigt. Und vielleicht mal dann aus deiner Perspektive, glaubst du das Problem vielleicht gar nicht nur so, dann irgendwie ein bisschen auch bei, ja, Randy liegt, aber dass halt auch einfach Cody derjenige ist, der diesen Heel-Turn auch gar nicht sellen kann, weil er uns ja auch promo-wise nicht wirklich das gibt, dass du sagst, ich arbeite die Beziehung richtig auf, zusammen mit Randy, weil Randy redet ja zumindest. Cody geht langsam zum Ring und gibt ihm da mal so ein paar Punches.
Boah, ich find's schwierig halt. Also es ist ja wirklich, das, was fehlt, ist diese Komponente, dass man halt Cody ein bisschen sprechen lässt jetzt. Und damit meine ich nicht dieses, yo, what I wanna talk about, was ist jetzt hier los, komm raus, ich gebe dir ein, zwei Kicke oder sonst was so halt. Es fehlt halt wirklich diese Tiefe. Und es ist, wie du schon selber sagtest halt, du kannst so viel um diese Geschichte erzählen halt. Auch meinetwegen mach ein Videopaket fertig erstmal, was du vorher einblendest. Dann sitzt da Cody, der da was erzählt. Du musst diese Tiefe übertragen, weil viele Leute, die halt jetzt auch erst meinetwegen seit 6 Jahren gucken, die wissen nicht, dass die schon seit fast 20 Jahren sich irgendwie kennen und befreundet waren und sich Tipps gegeben haben und meinetwegen auch in einer Faction waren über ein Jahr lang. Das fehlt halt wirklich. Halt. Klar hast du diese Komponente noch mit diesem mysteriösen Anrufer, wo man auch jetzt sich denken kann, okay, wer das sein könnte, wo man vielleicht nicht hofft, wer das ist, was man denken könnte. Aber
sprechen gleich noch drüber.
Also ganz, 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 ganz wirre Sachen. Oh, ich weiß es halt echt nicht. Also es ist halt wirklich so dieses Ding, dass Cody, glaube ich, diesen Heel-Turn nicht gut zählt. Er lag halt legit einfach da und das hat er gut gemacht. Das war super, aber danach kam halt leider gar nicht so. Und auch dieser Brawl, der jetzt war, der hat dem Ganzen nicht wirklich gut getan. Wirklich nicht. Also wenn, dann hättest du etwas viel, viel Größeres auspacken müssen, weil der Hype der Fehde baut gerade leider ab. Und das ist ja nicht das, was passieren sollte auf einer Road to WrestleMania. Wenn ich mir das so, wenn wir das jetzt nehmen, okay, wir hatten hier Randy Orton 2-9. Und das war der Aufbau. Du hattest halt immer wieder, dass er mehr Familienmitglieder von den McMahons ausgeschaltet hatte. Und das baute sich ja immer weiter auf, sodass es halt wirklich, du wusstest selber nicht, wie weit das Ganze noch geht halt. Und das sehe ich jetzt hier leider nicht, obwohl wir da auch eine Zeit von 6-7 Wochen hatten.
Ich glaube, es kommt zwar ein bisschen drauf an, wie weit du die Story danach noch spinnen willst, aber die Paarung ist WrestleMania-würdig. Da, glaube ich, braucht sich auch niemand drüber streiten. Es ist auch das, was wir gesagt haben, es ist die Star-Power, das fühlt sich insgesamt nach einem großen Match an. Aber es ist halt schon auch ein bisschen die Problematik, wenn du dieses Match ja dann augenscheinlich kurzfristig ansetzt, ne, und dann auch Cody irgendwie erst den Titel zurückgewinnen musst und sowas, dann brauchst du Sachen und musst schnell nachlegen, damit sich dieses Programm auch groß genug anfühlt. Und dieses Potenzial, das du in dieser Story hast, vor allem, wenn man sie nicht direkt bei Mania beendet, ja, dann ist es auch okay, aber das musst du auch abrufen können. Und gerade bei Randy Orton, der vielleicht dieses Match dann gewinnt, das könnte der Story nochmal eine ganz andere Richtung geben, ne? Und es scheint ja, und das hast du gerade schon angesprochen, ohnehin irgendwie ein bisschen darauf hinauszulaufen, dass Randy jemanden an die Seite gestellt bekommt. Es scheint so. Diese Telefonate deuten ja schon darauf hin, dass im Hintergrund da jemand Einfluss auf sein Handeln nimmt und ihn auf eine bestimmte Art und Weise lenkt. sei es jetzt jemand aus der Vergangenheit oder eine größere Figur im WWE-Kosmos. Jetzt lass uns mal da vielleicht brainstormen. Wenn du jetzt entscheiden könntest, wie würde für dich das perfekte Szenario dann aussehen rund um Cody und Orton plus X, vielleicht auch über WrestleMania hinausgedacht? Also wer würde wirklich all das größer machen, als es eigentlich selber sein könnte? Weil ich glaube, da gibt es eigentlich nur eine Person, die das wirklich kann, und beim Rest ist es so, ja, okay, hätte die auch alleine erzählen können, die Geschichte.
Also ich würde sagen, es gibt da zwei Leute, die da Potenzial haben. Es gibt einen Pick, der wahrscheinlich es sein wird, und es gibt einen Pick, wo man sagt, okay. Es gibt einmal natürlich Kevin Owens, der mit beiden die History hat und wo man sagt, okay, der wusste es schon vor ein paar Jahren, dass Cody so tickt, wie er tickt. Und dann gibt's natürlich Ted DiBiase Jr., I guess, der auch schon mehr oder weniger das Ganze geleakt hat in einem Podcast, wie ich das mitbekommen habe, dass irgendwas passieren könnte.
Ob es ein Leak ist oder nicht, wir werden es rausfinden, aber zumindest hat er sich wieder ins Spiel gebracht, der gute Ted, nachdem er freigesprochen wurde von seinem Welfare-Fraud da irgendwo in Mississippi. Also der hat auch ganz schön gerichtliche Verfahren die letzte Zeit gehabt, aber sorry, mach gern weiter.
Ja, nicht so der coolste Kerl für das, was er da gemacht hat, aber es würde natürlich eine nicht sinnige Geschichte, aber es würde eine Geschichte spinnen, die vielleicht funktionieren könnte halt mit den dreien, weil die halt so viel History miteinander haben und weil das, I mean, du musst das ja auch mal so sehen halt, Ted DiBiase war ja der Tag-Team-Partner von Cody, womit alles gestartet ist halt und auch so ein bisschen sein Sidekick damals, oder was heißt Sidekick, das waren ja 1:1, das war ja das Tag-Team und deswegen, also es gibt halt wirklich nur diese zwei Optionen, entweder WWE sagt, okay, wir gehen safe mit Kevin Owens oder wir machen irgendwas Neues halt, was funktionieren könnte, aber
ich habe immer noch einen anderen Namen im Kopf und der ist genauso langweilig wie bei der ersten Storyline. Ich meine, jemand hat irgendwie die ganze Zeit versucht, Vendetta gegen Cody zu führen. Es ist halt immer noch The Rock. Also es könnte halt auch wirklich wieder der im Hintergrund sein, der die Strippen zieht und sagt, so, irgendwie mit Cena hat es nicht geklappt, der ist dann auch wieder Babyface geturnt, Cody hat den Titel wieder. Ich will dich ja eigentlich immer noch, aber jetzt sage ich halt dann Randy, dass du immer noch klasse bist und jetzt lasse ich halt den gegen dich turnen. Also quasi irgendwie daraus einen Schuh machen und sagen, naja, wenn ich es mit dem einen nicht geschafft habe, dann schaffe ich es mit dem anderen und so weiter. Könnte ich verstehen. Aber dann läuft es ja halt alles doch auf eine The Rock-Cody-Paarung raus irgendwann. Und das sehe ich halt nicht, weil ich glaube, dass Roman gegen Rock halt das sinnigere Match ist, das du bringen könntest in so einem Szenario.
Und der Mann wird ja auch nicht älter halt, ne? Also der wird älter. Jünger, genau. Sorry. Ja. Genau. Also, The Rock geht, glaube ich, schon auf seine 50 zu, wenn er es nicht sogar schon ist.
Ich glaube, der geht auf die 60 zu, oder? Also ich glaube eher so in die Richtung, ja.
Ich glaube nicht, dass er noch sagt, also wenn dieses Dream-Match da mit Roman stattfinden soll, dass er dann sagt, okay, wir machen noch eins, irgendwie das Jahr davor oder ein SummerSlam oder ähnliches. Also würde mich überraschen, das würde dann ja auch wieder auf so eine Art Corporate Randy Rock drauf hinbauen, wo ich jetzt auch nicht unbedingt sehe, wie das synergieren könnte halt. Also was cool wäre und wie gesagt, was funktionieren könnte, wäre auf jeden Fall dieses Ted DiBiase Jr. Ding. Aber eigentlich bin ich halt auch, dass ich sage, die beiden haben so viel zu erzählen, die können sich eigentlich so viel geben, dass ich diese Komponente eigentlich nicht benötige.
Also bin ich ganz bei dir. Ich bin ganz bei dir. Ich glaube auch, dass du kannst zwischen den beiden viel mehr erzählen, wenn du halt mal in die Tiefe gehst. Aber das hast du halt nicht gemacht. Mhm. Also so für mich so ein ja, was würde ich, soll ich sagen, so ein Dark Horse-Kandidat wäre dann eher, dass Randy mit gar keinem telefoniert und er eigentlich nur mit sich selber telefoniert und irgendwie seine Stimme hört. Ja, das wäre
krass.
Das könntest du bringen. Das könntest du wirklich bringen. So, ne? Dass, hey, 2009 Randy hat angerufen, er will den alten Randy zurück. Ja, das könntest du auch machen. Das wäre auf jeden Fall irgendwie so eine spannende Komponente, dass du das halt nicht gleich auflöst, aber ich glaube schon, dass es am Ende irgendjemand sein wird.
Ja, denke ich auch. Aber die Frage ist natürlich, okay, wie kommt dieses Outcome? Weil mir hat es jetzt persönlich nicht so viel gegeben. Okay, hat Matt Cardona da irgendwie kaputt geklatscht. Dann jetzt Jelly Roll, wo ich auch sage, okay, die haben ein Match zusammen gehabt und haben jetzt ein paar Backstage-Segmente gehabt. Das ist mir einfach noch zu wenig, sage ich halt so. Also ich freue mich auf das Match, genauso wie bei Roman und Punk. Das ist hier sehr, sehr, wie nennt man es, Erbsenzählen, sage ich mal, von dem. Also wir bekommen geile Sachen. Und ich freue mich auch sehr auf die Matches, auf beide Main-Events sehr. Aber ich frage mich halt, es ist so viel Potenzial, warum nutzt man dieses Potenzial halt nicht, gerade wenn History besteht, gerade wenn man irgendwie so auf Mutter gehen kann von den beiden. Es ist einfach mir, ich find's schade. Ich find's einfach schade. Das ist, glaube ich, das Ding, was es eher trifft.
So, ich ist vielleicht dann doch zu PG am Ende des Tages. Vielleicht, ja, kann schon sein.
Könnte möglich sein.
Ja, ich glaube, ne, wenn wir genau daran wird sich wahrscheinlich das auch am Ende entscheiden, ob dieser Turn funktioniert oder nicht. Das Potenzial ist da. Jetzt muss die WWE nur zeigen, dass da halt ein Plan dahinter steckt. Weil auch hier, genauso wie davor, ist es so, also wir wollen, dass Randy auf jeden Fall ausgebuht wird. Also das ist ja schon der Plan. Sonst würde man ja nicht den Beatdown gegen Cardona oder gegen Jelly Roll dann auch machen, die ja klar Babyfaces sind. Auf der anderen Seite, es sind halt, wie du es richtig gesagt hast, Matt Cardona und Jelly Roll. Also nicht unbedingt Leute, die jetzt vielleicht, also wo ich sogar sagen würde, ja, mach mal gegen die den RKO, finde ich eigentlich ganz gut. Also Jelly Roll, bist gefühlt eh kein Wrestler und Matt Cardona, bist ungefähr 2 Monate wieder da und brauchen tut dich eigentlich immer noch keiner bei der WWE. Kannst du auch mal machen. Ne? Also so könnte man jetzt vielleicht auch gegen irgendwelche anderen Leute bringen, die vielleicht beliebter sind in irgendeiner Art und Weise. Aber vielleicht mal zum Abschluss von diesem Blog, wie fällt denn jetzt grundsätzlich zum jetzigen Zeitpunkt dein Fazit zu dieser Cody und Randys Heel-Turn aus? Weil ich glaube, das ist schon spannend. Wir haben jetzt sehr viel Kritik angebracht in dem Ganzen, was man denn alles rausholen könnte, was man nicht gemacht hat. Aber grundsätzlich, Potenzial ist ja immer noch mehr als genug da.
Also ich freue mich tierisch über diesen Heel-Turn, weil wenn man sich auch mal anschaut, Randy hat die letzten Jahre, ich glaube so gut wie alle Leute nur overgebracht und hat selber eigentlich kaum Pay-Per-View-Wins, kaum bis gar nichts. Und er wirkt wieder wie ein Charakter, den man, wo man glauben kann, wow, der könnte World Champion werden halt so. Und das macht mir persönlich sehr viel Spaß zuzuschauen. Und ich glaube auch, dass das Ganze sehr, sehr cool wird. Es ist halt wirklich so einfach dieses Ding, dass ich mir denke, dass sehr viel mehr möglich wäre. Aber im Grunde genommen sage ich immer noch, dieser Heel-Turn war wichtig, weil Face Randy war, du warst, bist einfach nur auf der Stelle getreten. Du hast nichts gemacht halt. Und das ist so, weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall besser als alles, was davor war.
Vielleicht hätte man es auch nicht komplett als Heel-Turn quasi labeln müssen in dem Fall, dass er so komplett ausrastet, sondern hätte ja auch attackieren von Cody und nicht so über diese Stränge schlagen gepasst, weil das Problem ist, man hat ja vorher gewusst, wahrscheinlich nehmen sie ihn nicht so an. Klar ist das, was wir alle sehen wollten, aber für die Dynamik zwischen den beiden, glaube ich, ist es schwer. Du hast jetzt bei Roman gegen Punk vorgesagt, du gehst davon aus, dass Roman gewinnt. Wer gewinnt denn da bei Cody und Randy? Was meinst du?
Also ich gehe davon aus, dass sie die Fehde länger halten wollen und dass sie wahrscheinlich Cody da winnen lassen. Es ist nicht das Outcome, was ich mir wünsche, aber ich gehe stark davon aus, dass sie das machen werden.
Ach ja, wenn ich das nicht auch genauso denken würde, dann würde ich sagen, mir wäre es tatsächlich genau lieber andersrum. Punk behält den Titel, weil Roman danach wieder weg ist und Randy gewinnt das Ding und darf nochmal einen schönen Title Reign haben. Aber ganz ehrlich, ich finde es schön, dass man diesen Block auch so beschließen kann, dass man sagen kann, hey, Randy Orton ist wieder jemand, fühlt sich nicht nur wie so ein All-Star an, den man manchmal reinschmeißt, sondern genauso wie du gesagt hast, wie ein Charakter, der World Champion sein kann, schon war und einfach auch ein wichtiger Bestandteil, weil er ist halt einfach der Superstar. Und ich glaube, die Zuschauer haben es eigentlich auch in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass er das auch sein sollte. Damit beschließen wir auch diesen Blog. Schreibt uns da gerne auch nochmal eure Meinung in die Kommentare. Wie ihr das Ganze seht, sagt ihr, der Heel-Turn hat für mich nicht hingehauen, weil vielleicht sprechen wir nachher auch nochmal in ein paar Fragen darüber. Das hat vielleicht der ein oder andere Supporter auch schon geäußert. Und wir gehen dann, wie immer, nach dem zweiten Blog in eine kurze Trinkpause und somit für die alten Leute mal kurz Zeit zum Durchschnaufen hier über 30 quasi mit uns, ne, in dem Sinne.
Cheers.
Gönn ich mir ein Schlückchen von Holy, unserem Sponsor des Hauptkampfs. Da gibt es nämlich tatsächlich 2 neue Sorten. Das eine ist Cola Koala und das andere ist Blue Raspberry. Das eine ist ein Energy, das andere ist ein Hydration Drink. Könnt ihr gerne auch mal ausprobieren. Mit dem Code SPOTFIGHT spart ihr 10%. Und wie gesagt, ich gönne mir gerade den Cola Koala, weil ich danach noch ins Training gehe und ja, die Energie brauche. Ich habe heute schon einen Podcast in den Schuhen und das Problem ist halt einfach, wir hatten Zeitumstellung heute Nacht und ich habe es absolut nicht gerafft und habe mich gefragt, warum ich denn so müde bin. Ja, jetzt weiß ich, deswegen Energy hilft in dem Sinne, genau. Holy, könnt ihr uns unterstützen. Wäre sehr cool. Vielen Dank auf jeden Fall für das Sponsoring.
Nutzt den Code und den Link in der Videobeschreibung.
Kluger Mann, siehst du, der hat das gelernt. Das ist nicht so wie bei uns, dass wir das gar nicht so kennen mit dem Placement. Mit den Sponsoring. Der Mann hat das Thema nämlich durchgespielt. Aber in Bezug auf Durchspielen, unser dritter Themenblock, und das ist so, was, das hat sich eigentlich durch ein paar von unseren Gesprächen angebahnt, plus durch einen Kommentar, aus den wir letzte Woche zum Hauptkampf bekommen haben. Da war der Markus Holzer nämlich zu Gast von PowerWrestling.de und der hat ein bisschen kritisiert, dass AEW nach ihrem Revolution Pay-Per-View, den wir jetzt im März hatten, der von der breiten Masse eigentlich hoch gelobt wurde, direkt auf Social Media mit so einem blutigen Spritzenspot zwischen MJF und Hangman Page für Aufsehen gesorgt hat, beziehungsweise den Pay-Per-View und ihr Produkt so beworben hat. Deswegen habe ich mir gedacht, weil wir ja auch in den Kommentaren dann eben gelesen haben, dass manche Leute auch sagen, nein, genau so müssen die es bewerben, weil da so heben die sich ab. Das ist genau der Edge Case, den du haben willst, dass du dich irgendwie unterscheidest. Habe ich mir gedacht, AEW ist irgendwie gerade im Quotenhoch. Und du bist jetzt vielleicht jemand, der gerade die Promotion nicht aktiv verfolgt. Also könnten wir eigentlich mal erörtern, warum AEW trotz dieses Erfolges und dass Leute das als gutes Produkt ansehen, vielleicht jetzt nicht so beim, ich label dich jetzt, aber ich will es eigentlich gar nicht, Casual-Zuschauer ankommen wird oder tut. Ne? Vielleicht mal jetzt so ganz allgemein auf AEW bezogen, damit wir den Zuhörern mal so ein bisschen deinen Stand vermitteln. Du bekommst über Social Media mit, was bei AEW abgeht, verfolgst die Promotion aber nicht aktiv. Was würdest du dir jetzt für Gründe anbringen? Was schreckt dich denn vielleicht sogar so ein bisschen ab?
Ich würde eher sagen, der Grund dafür ist, dass der Markt schon, finde ich, mit WWE sehr voll ist halt. Und dass ich glaube, ich nicht noch mehr Zeit habe, eine zweite Promotion voll zu schauen. So, weil ich finde, wenn du halt sagst, okay, ich habe zwei Weeklies plus halt vielleicht noch ein Premium-Live-Event, es ist sehr viel und es nimmt sehr, sehr viel Zeit an. Deswegen sage ich halt so, okay, ich gucke bei AEW vielleicht einfach mal ein paar Highlights, die kommen und generell ein paar Segmente einfach. Also ich weiß, was da grob passiert und ich finde viele Sachen da auch sehr, sehr gut. Gerade die ganze Hangman-Story, die da passiert ist und auch was da mit Swerve Strickland passiert ist. Also sehr, 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 sehr gute Character-Development und auch was MJF jetzt macht mit dem World-Title. Aber ich würde nicht sagen, dass es wirklich ist, dass ich nicht schaue, einfach nur, weil mir zu viele Deathmatch-Spots da sind oder dass da so eine Spritze ist. Ich finde es, wie auch schon Leute gesagt haben, gerade gut, weil es halt polarisierend ist und es soll ja die Alternative sein. Und es ist ja halt auch im Gegensatz zu WWE etwas ganz anderes. So, es ist nicht so, dass ich gar nichts davon mitbekommen habe. Gerade auch als es angefangen hat, 2019, fand ich vieles sehr, sehr gut, was sie gemacht haben damals mit Jericho und Adam Page, also da die Fehde um den World Title, das war, und auch allgemein der Aufbau dieses Charakters von Adam Page hat mir, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Aber ich glaube auch, dass dieses ganze CM Punk Ding dem Ganzen nicht so gut getan hat, also der ganzen Promotion halt. So war das war so der Zeitpunkt, wo ich selber gesagt habe, oh, das ist ja cool, dass er wieder da ist, aber irgendwie drehte es sich dann alles nur um Punk. So, und das war so der Zeitpunkt, wo mein Interesse dann auch wieder komplett flöten ging. Und es ist halt auch das Ding, was, glaube ich, viele abschreckt, ist dieses, okay, bei WWE wird beispielsweise jetzt ein Ciampa wird jetzt entlassen. Eine Woche später ist er bei AEW der größte Champ und danach, nach 4-5 Monaten, ist er dann vielleicht schon wieder wie andere in der Versenkung, wo man sich auch denkt, es ist halt wirklich nur so, dann so eine Resterampe. Also es würde ich nicht, ich will nicht sagen, dass es das ist, aber dass viele Leute das vielleicht so denken halt und dass es deswegen vielleicht noch nicht so crazy in den Mainstream gekommen ist. Ich bin ehrlich, ich finde jetzt das, was mit dem Network passiert, sehr, sehr interessant und muss jetzt vielleicht auch mal sagen, dass ich da auch am überlegen bin, mir da so eine Subscription zu holen, einfach um da halt up to date zu bleiben und dann halt vielleicht mal zu sagen, okay, jetzt kann ich dann schauen, wann immer ich möchte halt auch.
Also ich glaube, ein Vorwurf, der AEW aber immer wieder mal gemacht wird, und da kannst du vielleicht auch mal noch deine Meinung zu sagen, ist immer, dass es so ein bisschen, oh, es ist mir zu chaotisch, ich weiß keinen Einstiegspunkt, es ist diese Art von Wrestling, die mich nicht abholt. Ist da auch wirklich sowas, wo du sagst, auch wenn man mal raus ist, findet man nicht so leicht wieder rein, weil bei der WWE muss man ja schon sagen, es wird dir halt auf Social Media, du hast es gerade auch gesagt, schon auch sehr viel, ich will nicht sagen aufbereitet, aber wenn du willst, dann guckst du dir blöd gesagt bei der WWE die Highlights an, dann könntest du ab der nächsten Folge eigentlich wieder einsteigen. Mein Gefühl ist immer, dass AEW das nicht so gut macht. Jetzt bin ich extrem drin in dem Produkt, cast es ja für Spotlight auch und bin seit Anfang an auf jeden Fall da voll mit drin. Aber mich fragen tatsächlich auch immer so Leute, hey, wo kann ich denn anfangen? Irgendwie weiß ich nicht, finde ich mich nicht zurecht, ist alles irgendwie so chaotisch. Könntest du das unterschreiben?
Ich glaube schon, ja. Also mir fehlt da doch so ein bisschen diesen Einstieg für die Casual-Zielgruppe. Aber da ist das Ding, will AEW das sein halt, ist auch die Frage. Weil sie sind ja, was das angeht, eine Alternative zum normalen Wrestling, beziehungsweise sie versuchen ja nicht dieses Entertainment-Wrestling zu sein. Und ich finde es da schon ein bisschen schwierig, auch jetzt mit der Einführung von mehreren Gürteln, die sie jetzt haben. Also klar ist das irgendwo sinnig, aber ich brauche keine 30 Gürtel irgendwo mit Triple Champion und Double Champion und Continental Champion und was es da nicht alles inzwischen gibt. Und das ist, glaube ich, dann dieses Ding, es fühlt sich, alles soll sich groß anfühlen, aber vielleicht wird es dann dem Ganzen nicht ganz gerecht.
Verstehe ich komplett, ja. Ja, vor allem, weil ich wahrscheinlich dann auch die Orientierung verliere. Also Champion-Titel ist auf jeden Fall ein Punkt. Wo weiß ich jetzt sofort, welcher wichtiger ist und welcher nicht? Ne? Diese klare Ordnung, die hat man in der WWE, denke ich, zu einem großen Teil, wo du es nicht mehr aber sagen könntest, bei AEW ein International Champion, warum ist der höher als ein Continental? Und dann gibt es noch ein TNT-Title-Belt und irgendwie sind es drei Midcard-Belts, die alle irgendwie unterschiedlich ausgefochten werden. Also es ergibt ja auch für den dauerhaften Zuschauer nicht immer Sinn. Das ist ja auch was wir immer sehr, sehr häufig kritisieren. Aber ich glaube, dass es auch so ein bisschen darauf ankommt, und da kannst du jetzt mal gerne auch von dir selber sprechen, wie man mit Wrestling so ein bisschen sozialisiert worden ist. Also mit welchem Produkt ist man groß geworden? Was hat man von Anfang an gesehen? Was hat man vielleicht dadurch auch ja wertschätzen gelernt? Worauf hat man den Fokus gelegt? Ne? Sei es Storytelling, Charaktere oder In-Ring-Action. Ich für meinen Teil zum Beispiel, ich bin sehr früh nach meinem WWE-Anfängen 2004, dann 2005 auch zu Ring of Honor gekommen, also einer großen Indie-Promotion damals in den USA, und habe mir dann auch irgendwie Shows von Combat Zone Wrestling angeguckt, wo dann die Deathmatches stattgefunden haben und so weiter. Also, dass mich das abholt, ist wahrscheinlich da gar nicht verwunderlich, weil ich sehr schnell auch andere Sachen gesehen habe. Aber ich finde den Vergleich an sich spannend, wenn du das mal gegenüberstellst mit WWE. Was macht WWE denn deiner Meinung nach besser darin, dich als Zuschauer zumindest abzuholen und dran zu halten als AEW? Worauf legst du jetzt zum Beispiel Wert? Weil daran könnten wir jetzt dann vielleicht auch mal so ausmachen, okay, welche Leute holt denn AEW vielleicht auch gar nicht ab?
Boah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Das Ding ist halt, bei mir fehlt es so ein bisschen bei AEW, dass die Stars wirklich larger than life wirken halt so. Dass sie wirklich darüber hinaus einfach, du siehst die und denkst dir, wow. Und das ist beispielsweise, du hast es probiert bei einem Kenny Omega, bei einem Will Ospreay oder bei einem MJF, die halt wirklich, oder bei dem Adam Page meinetwegen halt auch, die so diese großen Namen sind. Aber darüber hinaus hast du halt viele, wo du halt sagst, okay, das sagt wenigen etwas. Und ich glaube, das ist so dieses Ding halt so. Weil wenn wir uns das bei der WWE anschauen, du hast einen Superstar, wo ultra viel Geld reingepowert wird in Pyro, in den Entrance, in alles. Und das ist halt Cody. Und wenn so etwas dann dazu auch bringt, dass die Leute ihn cool finden, und gleichzeitig kommen dann halt noch diese ganzen Social-Media-Sachen, die dann repostet werden mit Promos und Segmenten und allem Möglichen, dann merken die Leute, selbst meine Freundin, die gar nichts mit Wrestling am Hut hat, weiß halt so, oh, das ist Cody, der gewinnt ja eh immer so halt. So, selbst sie weiß, was da abgeht halt. Und wenn ich dann irgendwie so ein AEW-Ding gucke, dann weiß sie gar nicht, was da genau passiert. So, dann sieht sie vielleicht so einen Kyle Fletcher und sagt, oh, der kann ja ein paar coole Saltos machen und alles so halt. Das ist ja alles ganz cool, was da alles passiert. Aber es passiert nicht mehr so drüber hinaus so. Auch wenn es ein paar coole Momente gibt, wo man sagt, wow, das ist krass oder alles so halt, wie man da auf dem Cage dann mit Will Ospreay und Co. Aber es fehlt so ein bisschen, finde ich, dieses, was MJF gerade ganz gut macht, sag ich mal, dass er versucht, sich selbst overzubringen mit seiner eigenen Rolle halt in Podcast oder sowas.
Ich gehe da komplett mit Präsentation deiner Stars und wo du die, blöd gesagt, halt auch Mainstream-Medien präsentierst, wie du die abseits des Produkts präsentierst. Das ist halt auch was, wenn wie wir beide irgendwie so aus der Ruthless Aggression-Ära kommen und uns dann tatsächlich mal so einen Undertaker angucken, so einen Entrance, so einen Batista bei einer einfachen Smackdown und so weiter. Und dann, das ist schon angebrachte Kritik, weil ich die auch immer wieder sehe, dann Kenny Omega bei einer Show irgendwie einen Run-In hat und dann da, sorry, aber halt irgendwie in Sportpants abgeranzt mit irgendeinem Tanktop dann reinläuft, da denkst du jetzt nicht, boah, das ist Kenny Omega, den muss ich auf jeden Fall kennen, das ist einer der größten Stars im Wrestling, sondern denke ich mir, der könnte jetzt eigentlich auch vom Walmart mich um irgendwie $3 anschnurren. Ne? Also das, ich verstehe 100%, was du meinst mit dieser Präsentation, und ich glaube, dass sie da auch Defizite haben, auch produktionstechnisch natürlich, ne, noch nicht so lange Business, man darf nicht vergessen, es ist irgendwie erst so 7 Jahre da. Klar sind da auch Leute, die irgendwie aus der WWE-Business-Erfahrung haben, wie man sowas vielleicht macht. Ist aber auch spannend, weil, ne, wenn du vorher das gesagt hast, mit Resterampe von WWE, diese großen Stars, Chris Jericho oder sowas, die du rübergebracht hast, die ja eigentlich davon, hey, das ist ein Jericho, den kenne ich, oder hey, die dir vielleicht am Anfang dieses Label, hey, ich kenne da wen im TV, eigentlich verpasst hätten. das hast du halt jetzt in diesem Ausmaßen auch nach einem Punk-Abgang halt nicht mehr so, dass da Leute sagen, ich finde mich da wieder, weil den habe ich vielleicht von woanders schon mal gesehen. Also sind schon eigene Leute in den Vordergrund gerückt, aber in der Midcard-Touren halt vielleicht immer noch ein paar andere Gesichter, wo du sagst, ja, die kenne ich schon, aber die haben es jetzt da auch nicht irgendwie groß weiter rausgebracht. Aber ich glaube, der spannendste Punkt, den du vorher auch mal aufgebracht hast und auf den wir mal auch nochmal eingehen könnten, ist, will AEW eigentlich das überhaupt alles? Wollen sie dieses, wir wollen Wrestling genauso verstanden haben wie die WWE, wir wollen dieses Larger Than Life, oder wollen wir wirklich eher so eine, ne, Tony Khan kommt ja auch irgendwie aus dem Football und aus dem Fußball, dann mit Fulham und den Jacksonville Jaguars, will ich nicht eher eine sportbasierte Show liefern? Ne? Denn es wirkt ja so oft, als will AEW auch nicht jeden Zuschauer abholen und auch ganz bewusst Fans ansprechen, die diese Art von Wrestling sehen wollen. Also meinst du, das ist an sich eher ein Problem oder vielleicht sogar die größte Stärke von AEW, dass sie bewusst sagen, wir wollen Wrestling nicht so verstanden haben wie der große Marktführer WWE?
Also AEW soll auf keinen Fall ein WWE 2.0 werden halt und das komplette Konzept, was jetzt gefahren wird, über den Haufen werfen. Im Gegenteil, das ist ja genau das, was viele Die-Hard-Fans haben wollen, und die Einschaltquoten sprechen da ja auch sehr für sich halt. Also das Produkt läuft und es funktioniert, und halt auch das, was man auch sagen muss, das Ganze ist jetzt 7 Jahre, glaube ich, halt, gibt es die Company inzwischen, und du kannst mir keine weitere amerikanische Wrestling-Organisation nennen, die so gut funktioniert hat in den ersten 7 Jahren halt, weil WWE funktioniert seit Jahrzehnten. Das ist ja ganz, ganz andere Liga, und daher finde ich es schon sehr bemerkenswert, was die inzwischen geschafft haben. Und natürlich läuft nicht alles super, sage ich mal halt, aber es ist, glaube ich, wirklich dieses Ding, dass diese Präsentation das wäre, was eventuell noch mehr Leute reinholt. Weil, wie du schon selber sagtest, ein Undertaker oder halt jetzt auch meinetwegen Neuzeit Roman Reigns, das, was man kennt, ist der Entrance, und das ist so das, was die Leute aufhypt. Und wenn beispielsweise andere Stars das ebenfalls hätten und nicht jetzt, sag mal jetzt genau das gleiche, dass es nur der Entrance ist oder ähnliches, aber diese Präsentation ist, glaube ich, das, was da halt fehlt. Aber wie auch schon gesagt, AEW möchte einfach auch nicht das sein, was viele von uns wahrscheinlich da sehen oder haben wollen. Die wollen halt einfach anders sein. Die wollen halt einfach sagen, ey, das, was ihr haben wollt aus dem Indie-Wrestling, machen wir aber auf einer großen Bühne. Und ich glaube, deswegen sind es auch so viele Leute, dass es halt funktioniert.
Ich glaube, es ist so ein bisschen, AEW ist ein bisschen eine entmystifizierte WWE, weil diese Larger-than-Life-Character, die hast du halt da nicht. Das sind halt eher, ich würde mal sagen, Leute, ich will nicht sagen wie du und ich, weil obviously nicht, aber es sind halt Leute, die näher, glaube ich, an ihrer echten Persönlichkeit auch ihr Gimmick haben als irgendwo anders. Also es wirkt nicht immer wie eine TV-Show, die sehr ab vom Realen ist, so wie du es teilweise in der WWE hast, wo die Leute halt einfach auch ihre Gimmicks sehr überspitzt manchmal darstellen. Ne? Aktuelles Beispiel ist jetzt so ein Kit Wilson oder sowas, der ja eigentlich damit eine Schublade bedient. Das hast du nicht zwingend bei AEW in diesem Fall, aber ja, dieses, ich will nicht die große Masse eigentlich abholen, sondern das ist Hardcore-Publikum. Das passt dann schon wieder in dieses Bild von wegen, hey, das Erste, was ich von meinem Pay-Per-View online stelle, ist irgendwie, wo ein MJF im Hangman eine Spritze durch die Backe jagt. Ne? Das passt dann schon wieder dazu, weil du verschreckst damit schon auch irgendwo Leute. Das ist ja so ein spannender Widerspruch, denn auf der einen Seite liest du aktuell sehr viel Positives über AEW, starke Shows, gute Quoten, viel Lob für diese vielen, für die Pay-Per-Views, aber gleichzeitig hast du halt trotzdem immer das Gefühl, dass AEW es nicht schafft, neue Zuschauer oder Casual-Fans langfristig abzuholen. Also du hast dann mal so ein Quotenhoch, wo du sagst, es geht dann wirklich wieder nach oben und es läuft, aber überspitzt gesagt, AEW funktioniert, aber vielleicht nur für eine sehr bestimmte Zielgruppe. Und genau da liegt vielleicht auch der Knackpunkt an der ganzen Sache. AEW macht vieles ganz bewusst anders als die WWE, setzt andere Schwerpunkte, erzählt Dinge anders, läuft damit aber gleichzeitig halt auch die Gefahr, einen Teil der Zuschauer, also nicht mal irgendwie zu verlieren, sondern gar nicht erst überhaupt mal reinzuholen, das Produkt, weil sich dem komplett, ja, verschließt gegenüber, die auch gar nicht so tief im Produkt drin sein wollen. Also das, was wir vorher gesagt haben, ich kann das Ganze nur über Social Media verfolgen und gucke dann ein PLE. Das gibt es bei der WWE 100% Leute, die nur die PLEs gucken. Das, bei AEW ist es wahrscheinlich nicht so der Fall, weil du kannst im normalen Produkt gar nicht drin sein. Und wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, wenn du es wirklich auf einen Punkt runterbrechen müsstest, was müsste den AEW vielleicht jetzt mal abseits der Präsentation noch konkret ändern, damit du sagst, ich schalte da regelmäßig ein und bleibe auch dran, weil es mich wieder abholt?
Oh, das ist halt wirklich schwierig zu sagen halt. Ich finde vieles, wie gesagt, sehr, sehr gut, was da passiert, sei es von den Charakteren und halt auch von den Paarungen. Bei mir ist es dann halt wirklich dieses Ding gewesen, okay, wo schaue ich das beispielsweise dann halt einfach? Habe ich da irgendwie die Connection, das halt irgendwie zu schauen? Und da war es dann oft so dieses, es gibt da Umwege, wie man das Ganze gucken könnte. Ja, aber
es ist halt auch Marketing, ne?
Es ist schwierig. Marketing und Werbung, ja. Es ist wirklich Werbung halt einfach, wie du damit auf Social Media umgehst halt. Weil heutzutage dreht sich halt alles darum. Und keine Ahnung, wenn ich halt sehe, dass, was ist jetzt ein guter Vergleich, was man halt hinstellen kann. Sagen wir, Will Ospreay, ist der schon wieder zurück? Ich glaube noch nicht, ja, oder?
Ja, doch, der ist gerade zurückgekommen bei Revolution. Der ist jetzt wieder zurück.
Dass du da ein dickes Hype-Paket irgendwie fertig machst, dass er wieder zurückgekommen ist, hat mit ein paar Highlight-Clips und sonst was. Und dann sagst du, yo, ihr müsst da einschalten oder ähnliches. Sowas würde ich gerne sehen. Ich sehe halt sonst eigentlich immer nur so kleinere Creator, die irgendwelche Highlight-Compilations ready machen davon, aber nicht von AEW selbst halt. Also natürlich laden sie ihre Segmente 1:1 irgendwo hoch. Zum Beispiel diesen Spritzen-Spot habe ich auch gesehen auf Twitter, wo ich mir dann auch dachte, ja, weiß ich jetzt nicht so ganz, wie ich das finden soll. Aber es ist halt auch eine Nische, die bedient wird halt. Und da ist das Ding, wollen sie überhaupt das haben oder brauchen sie noch 1-2 Jahre, um halt dahinter zu kommen? Okay, so generieren wir eventuell noch mehr Zuschauer oder noch mehr Sales in den Subscription-Modell, was die jetzt halt sich aufbauen.
Also ich gehe mit einem Punkt krass mit. Also zum Beispiel der Will Ospreay Return, der war jetzt nicht groß angekündigt. Man hat es erahnen können, dass er zurückkommt. Ja, man hat dann auch beim Pay-Per-View ein schönes Videopaket bekommen, wo er quasi wieder auferstanden ist sozusagen nach seiner Verletzung. Got you. Das Problem an all dem ist, wie vermarktest du es? Und AEW macht im Gegensatz zu den ganzen Creatern, die auch auf das WWE-Material reagieren und es hochladen dürfen und sowas, halt dann direkt, dass du weggestrikt wirst. Bedeutet, es verbreitet sich einfach auch nicht so gut wie das WWE-Material, wo ich sage, die WWE macht einfach viel besseres Social-Media-Booking sozusagen, dass sie sagen, hey, verbreitet unseren Content, weil alles, was rausgetragen wird, folgt am Ende dazu, dass die Leute sagen, hey, ist ein geiles Produkt, schalte dich ein, weil die Reactions dazu haben. Und wenn du das halt heutzutage nicht machst, was AEW einfach sehr schlecht meiner Ansicht nach macht und auch schlecht die Kanäle nutzt, um zu sagen, hey, da läuft der Pay-Per-View, könnt ihr euch für das Geld holen, da gibt's mal einen Rabatt. Bei der WWE ist es klar. Wo kann ich WWE gucken? Ich google das, boom, ich sehe es. Bei AEW, da musst du auf eine Drittplattform mit Thriller zum Beispiel, die jetzt dann auch nicht mehr da ist. Also mit MyAEW aus dem internationalen Raum auf jeden Fall jetzt die Chance, dass du was reißt. Bis zu diesem Zeitpunkt muss ich aber auch sagen, also dann auch mal, dann ist irgendwie mittendrin der Livestream-Feed irgendwie abgebrochen, hast du auch auf, ne, wie du gerade gesagt hast, Umwegen dann zurückgreifen müssen, obwohl du den Pay-Per-View gekauft hast. Das sind halt alles Sachen, die AEW meiner Ansicht nach nachhaltig nicht zum Schauen attraktiv gemacht haben, außer du bist halt in dieser Hardcore-Bubble drin. Und ich glaube, das in Verbindung mit dem Social-Media-Marketing, was du gerade auch angesprochen hast und so weiter, ist halt schon ein Grund, was AEW einfach besser machen muss, um vielleicht auch anderes Publikum anzusprechen, weil ich glaube nicht, dass es gar nicht Casuals anspricht, weil es gibt genug, die sagen, boah, ich wünsche mir die WWE so zurück wie früher, ein bisschen härter, ein bisschen so. Das kriegst du ja auch bei AEW. Aber die Leute, glaube ich, haben einfach eine Hemmung, da einzustarten, wenn sie nicht wissen, wohin, was bekomme ich, ist es leicht zugänglich, was ist ein Einstiegspunkt. Und ich glaube, da fängt sich AEW immer mal wieder so eine, ich will nicht sagen eine Schelle vom Publikum, aber wenn ich halt Stories über 7, 8, 9 Jahre aufbaue und dann weiß, dafür muss ich Match XYZ gesehen haben und das und das und das, das ist einfach ein Hindernis, da glaube ich, scheitert's sehr, sehr oft dran. Aber auch da an unsere Zuhörer und Zuschauer, schreibt uns gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Jetzt vielleicht auch gerade an das Publikum, das den Hauptkampf von sich denkt, bei AEW, da schaue ich eigentlich mal gar nicht so gerne rein. Gerne mal sachlich formuliert in die Kommentare, es würde uns sehr freuen, was bei euch so das größte Hindernis ist. Es ist vielleicht auch mal Zeit, ne? Das kann ja auch sein, das ist ja auch ein großer Punkt, ne? Der Markt wird ja auch, ich will nicht sagen überflutet, aber es ist halt auch einfach sehr viel da und es ist halt auch alles sofort auf Abruf da. Früher hat man auf irgendwelche Shows, wie es ich gemacht habe, mit irgendwelchen DVDs monatelang warten müssen, bis irgendjemand aus den USA via Post rüberschickt. Damit beschließen wir dann auch mein letztes Thema von diesem Hauptkampf und gehen in die vielgeliebte und gelobte Kategorie des Gastthemas, mein lieber Zero. Deswegen an dich die Frage, wie auch an jeden anderen Gast. Ich mach's mit Cody Rhodes Worten. What do you wanna talk about?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es baut sich so ein bisschen auf, wie du die jetzige Präsentation, sage ich mal, vergleichst mit der damaligen, gerade von Stars oder ähnlichem. Weil wir haben halt heutzutage schon ein paar Leute, wo man sagt, okay, die haben halt wirklich, wie die Kids heutzutage sagen, Aura. Aber damals fand ich, war das ein bisschen krasser. Es kann auch sein, dass man einfach super nostalgisch über diese Zeit denkt und sagt so, boah, jeder krasse Star war irgendwie heavy. Aber ich fand, das hat sich damals irgendwie größer angefühlt, als es vielleicht auch jetzt ist. Wie siehst du das Ganze halt, wenn man jetzt zurückdenkt, okay, der Aaron, der jetzt 2000 sechs, sieben, acht irgendwie Wrestling guckt. Wie hast du damals die ganzen Superstars wahrgenommen?
Also ich glaube, ganz viel hängt mit Kayfabe zusammen. Ich glaube, dass das wirklich ein ganz großer Punkt ist, dass Wrestler in dieser Rolle auch in Interviews aufgetreten sind und sich so präsentiert haben in der Rolle. So waren das eben diese, wie du es gerade auch so gesagt hast, larger-than-life-Charaktere. Also ein John Cena, ein Batista, ein Undertaker, den du nie in Interviews zu Gesicht bekommen hast. Die wurden halt nicht, auch durch Social Media oder Ähnliches, was wir heute halt als Begleiterscheinungen haben, so entmystifiziert, ne, wo du halt auch sagst, ja, dann gibt's auch irgendwie noch WWE Unreal, wo über alles genau bis ins kleinste Detail gesprochen wurde. Ich glaube, diese Möglichkeit auch, als Fan zu fantasieren, nicht alles ausgesprochen auf dem Silbertablett zu bekommen, wirklich suchen zu müssen, ne? Also wie ich dann auch irgendwie in Foren gelandet bin damals als Fan. Ich glaube, das ist von der Präsentation etwas, wo ich sage, da könnte das aktuelle Produkt extrem von profitieren. Das Problem ist halt, in der heutigen Medienwelt, was willst du denn machen? Also über das Produkt wird nie anders gesprochen als das, was es gerade ist, ne? Und es wird dann böserweise noch immer als fake und acted und was auch immer gelabelt, und ich glaube, das ist so ein großes Problem. Und ja, natürlich ist es so ein bisschen die Nostalgiebrille. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, da kannst du gern mal dein Take dazu geben. Ich habe das gerade schon so ein bisschen angesprochen. Was mir so abgeht, sind echte Gimmicks. So richtige Gimmicks, die sich auch nach einem Gimmick, was ich nur hier, genau an diesem Ort, genau zu dieser Zeit nirgendwo anders bekommen kann. Also ich habe vorhin irgendwie den Undertaker irgendwie angesprochen, ne? Ich glaube, es würde nirgendwo auf der Welt so sehr sich darüber gefreut, dass zum Beispiel, ich sag No Mercy 2005, kann sich keiner mehr dran erinnern, aber es ist, was mir prägend drin geblieben ist, dass ein Randy Orton mit seinem Papa in einem Two-on-One-Handicap-Sarg-Match darum kämpfen, wer zuerst quasi in den Sarg fällt und danach, dass das Cowboy Bob und Randy den Sarg anzünden. Und wir im Wrestling sagen, pff, das ergibt alles absolut Sinn. Das ist alles absolut richtig, weil es ist in diesem Kosmos und es ist unsere heile, sichere Welt mit Gimmicks und all dem drum und dran. Heute, das passiert halt nicht mehr. Du hast nichts mehr diesbezüglich. Ne? Also es sind alles Mainstream-Stars geworden, die halt auch ihre Personen, also Persona on air auch irgendwie da darstellen. Und da gibt's halt heute wirklich leider Gottes ein bisschen zu wenig für mich, dass ich auch sage, das geht mir ab. Das geht mir ab. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Also ich sage wirklich, dieses Undertaker-Gimmick, das war halt schon sehr, sehr krass. Und wie du schon selber sagst, dieses Paranoide, was Randy dann hatte, dass er ihn mehrmals irgendwie im Spiegel gesehen hat, dass er von ihm gestalkt wurde und dass er dann zurückkam, ja auch nachdem er ihn angezündet hatte, wobei er sich wohl auch, wie ich später mitbekommen habe, fast selber angezündet hat bei diesem Spot. Ganz, ganz krass. Aber es ist halt wirklich dieses Ding, dass du mitfieberst, dass du denkst, boah, was kann da jetzt passieren? Halt, weil es wirklich dieses Larger Than Life war halt und halt auch später. Gutes Beispiel Randy, was er dann damals gemacht hat bei Triple H damals, wo er dann dieses Age of Orton into dieses Psycho-Viper ging, wo du halt auch dachtest, das ist ein Verrückter, das ist ein kranker Dude halt so einfach, was da abging. Und es ist, wie du schon selber sagtest, jeder Charakter fühlt sich gleich an. Jeder Charakter ist halt, ja, das ist Kevin Owens, ja, das ist Sami Zayn, der gewinnt immer, das ist Cody Rhodes, der gewinnt auch immer oder sowas halt. Aber die Tiefe fehlt halt so ein bisschen halt, was bei AEW beispielsweise schon, was man sagen muss, da schon ein bisschen besser ist bei manch Charaktern. Und das ist das, was ich auch so ein bisschen vermisse halt, so dass irgendeine Story sich nach mehr anfühlt, als nur nach einer einfachen Gruppierung, sondern dass wirklich irgendetwas versucht wird zu erzählen. Und ja. Das fehlt, es fehlt wirklich.
Und halt auch, dass Wrestling drüber ist. Weißt du, dass Wrestling manchmal einfach auch drüber ist mit gewissen Sachen. Sei es jetzt mit Gimmick-Matches, Hell in a Cell, ne, Hardcore-Matches zu einer gewissen Zeit noch. Dass wir uns überhaupt nicht fragen, ob das jetzt realistisch ist, dass Eddie Guerrero und Ray in einem Ladder-Match um das Sorgerecht vom kleinen Bubi Dominic Mysterio kämpfen. Wir haben das nicht in Frage gestellt. Klar waren wir jung, aber ich würde es auch heute nicht in Frage stellen, weil das einfach so eine Nuance war. So, das gibt es nur im Wrestling. Das wirst du nur dort bekommen und es ist das Alleinstellungsmerkmal, das nur Wrestling kann, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich in der heutigen Zeit manchmal vermisse und warum ich auch zum Beispiel für diese Ruthless Aggression Ära so viel Liebe dann auch noch übrig habe, weil es war auf der einen Seite moderneres Wrestling im Vergleich zu irgendwie Attitude Era, Golden Era oder sonstigen Sachen davor, auf der anderen Seite war es aber trotzdem, hat sich noch den Charme behalten von so ein paar edgigen Storylines, die wir ja dann später nicht mehr so hatten, oder das trotzdem Leute, die irre gut wrestlen konnten, sei es ein Chris Jericho, sei es ein Eddie Guerrero und so weiter. Und trotzdem hattest du, und ich glaube, das ist so ein großer Punkt, du hattest deine Helden. Du hattest diese Heldenreise, ne? Du hattest damals einen John Cena, als zum ersten Mal WWE-Champion geworden ist. Damals irgendwie ein Batista, der Triple H, jahrelang nach der Evolution das Ganze da im Schatten von Randy stand und dann den Betrug irgendwann gerochen hat und verstanden hat, dass Triple H ein Egoman ist und dann irgendwann overgegangen ist bei WrestleMania 21. Also das sind halt solche, diese Heldenreisen, die mich halt extrem, extrem abgeholt haben. Und sie haben es halt auch in der Zeit. Und ich glaube, das ist auch ein riesiger Unterschied. Aber correct me if I'm wrong. Die haben es halt auch mit so vielen Leuten ausprobiert. Also ja, irgendwann dann kam halt irgendwie auch John Cena und der hat dann auch sehr lange den Titel gehalten, aber es waren super viele unterschiedliche Leute durchgehend am Drücker. Sei es ein Edge, sei es ein Triple H, sei es ein Randy Orton, sei es ein John Cena, sei es davor mal ein Kurt Angle, ein Brock Lesnar, dann waren Undertaker mal wieder hier Champion, dann waren Batista da, dann hat man Goldberg mit reingeschmissen, all das, aber du hast es halt mit so vielen Leuten, Shawn Michaels 2002, du hast es mit so vielen Leuten ausprobiert, wo ich dann klipp und klar auch sagen muss, naja, da war halt so eine tolle Variabilität drin. Im heutigen Produkt, da weiß ich, ja, der Titel, der wechselt halt bei Mania oder beim SummerSlam oder bei irgendeiner verrückten Smackdown. Das kann natürlich jetzt auch mal vorgekommen sein dieses Jahr, aber ansonsten passieren diese, es ist halt alles so berechenbar geworden. Ich glaube, das ist das, was ich auch irgendwie so ein bisschen vermisse. Vielleicht bin aber auch ich mittlerweile viel zu sehr im Wrestling drin, dass ich sage, für mich kommen so Überraschungen gar nicht mehr so krass um die Ecke. Ich weiß es nicht.
Nee, es stimmt schon. Alleine jetzt, dass dieser Titelgewinn von Drew passiert ist, das war auch so ein Ding, wo die Leute sagen, die müssen das doch jetzt eigentlich machen halt. Also es war leider für mich halt auch zu vorhersehbar, obwohl der Charakter schon 3 Monate vorher komplett geburied wurde halt von Cody leider. Und das war damals halt, fand ich habe mich jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe, gehofft, boah, hoffentlich passiert irgendwas Cooles halt. Und ich erinnere mich da zum Beispiel an noch so eine Episode, wo das war, glaube ich, 2009 oder 10, wo Christian Extreme Rules, ich glaube, den World Heavyweight Title geholt hat. Yes. Und auf einmal sollte er in der Woche, wo er gewonnen hat, gegen Randy Orton diesen Titel aufs Spiel setzen. Und ich so, ja, der wird jetzt halt nicht verlieren, Alter, das kann ja nicht sein. Das ist ja voll, das geht ja nicht. Und dann verliert er dieses Ding und du denkst dir als Fan, was passiert denn jetzt? Und das war so ein guter Charakter-Arc für diesen Charakter, der ihn so interessant gemacht hat, womit du als Fan erstmal nicht gerechnet hast, weil es die ganze Zeit dieser Aufbau war, boah, Edge, Buddy hat endlich sein World-Title und die feiern da zusammen und alles ist cool. Und dann kommt erst diese Charakterschiene, die ihn so overbringt, was ihn in TNA auch so overgebracht hat, sage ich mal, weil er durfte ja nie zeigen, was er eigentlich kann. Und das gibt's halt kaum bis gar nicht mehr leider so etwas. Wenn wir so etwas haben, so einen dramatischen Titelchange wie jetzt von Sami Zayn, da frage ich mich, was haben die eigentlich für Lack gesoffen? So like legit, ich frage es mich. Es ist sehr, sehr weird und
das sind halt schon die Überraschungen manchmal auch, die man sich, glaube ich, auch einfach wünscht. Und da einfach auch mal nicht, dass das schon 10 Meilen gegen den Wind riechen zu müssen. Also ich sage immer so eine Sache, die hat mich als Kind gebrochen, aber gleichzeitig auch im Nachgang so einen emotionalen Wert für mich. Und das war die Draft Lottery zwischen Raw und SmackDown.
Ja!
Und ich weiß noch, 2005 ist in Deutschland auf Tele5 halt nur im freien Fernsehen SmackDown gelaufen. Und John Cena war mein Held. Und auf einmal steht der bei Raw als First Pick of the Draft Lottery da. Und ich denke mir so, Raw hat 2 World Champions und die haben das durchgezogen. Die haben das über den Vengeance Pay-Per-View durchgezogen. Da war mal ein paar Wochen, dann wollte Teddy Long dann einen neuen World Title ausfechten und so weiter. Und dann kam am Ende Batista zurück. Und natürlich ist es aus heutiger Sicht, ja, wahrscheinlich wechselt dann der andere irgendwann rüber. Got you, verstehe ich auch, ja. Aber der Punkt ist, diese Umsetzung davon, dass 2 World Title dann auch erstmal für ein paar Wochen dort bleiben und das vielleicht alles nicht so ganz ersichtlich ist oder dass vielleicht dann eben auch ein Chris Jericho oder ein Christian von Cena das Ding hätten gewinnen können und dann wieder rüberwechseln und. Das sind halt einfach Sachen, die fühle ich heute nicht mehr so sehr. Aber ich glaube schon auch, dass bei uns beiden da eine gehörige Portion Nostalgie dabei ist. Es wäre natürlich spannend von jüngeren Leuten, die jetzt halt mit dieser Generation aufgewachsen sind, die vielleicht erst irgendwie 2020 mit der Bloodline eingestiegen sind. Da höre ich ja ganz viele Leute jetzt auch bei mir irgendwie auf TikTok oder sowas, die dann sagen, Roman Reigns ist der GOAT oder sonst was und dann schimpfen Leute drüber. Weißt du, dann sage ich auch, Leute, schimpft mal nicht. Also du weißt ja gar nicht, woher die kommen, was die alles gesehen haben und was die halt alles mitgenommen haben. Die haben vielleicht für das halt die Nostalgie übrig, die wir für diese andere Zeit übrig haben, ne?
Zu 100%, ja. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich war so der größte Jeff Hardy-Stan damals.
Geil.
Und als dann das mit Punk war, war ich auch so, boah, eigentlich mag ich beide, was geht da jetzt ab halt so. Und dass das zu so einer coolen Story dann halt auch verfochten wurde, krass halt. Und damals war halt, wie du schon selber sagst, es gab halt keinen wirklichen Kayfabe. Und dann war das so, dass er dann diese Company verlassen hat. Das war für mich so wirklich, wo ich dachte, ich glaube, ich höre jetzt auf, Wrestling zu gucken.
Ja, ja.
Das ist halt krasser gewesen halt so. Und das ist natürlich jetzt halt durch halt, wie du schon selber sagtest, durch Social Media und wie sich die Leute geben und wie sie halt auftreten, deutlich anders. Aber es ist auch höchstwahrscheinlich sehr viel Nostalgie, safe.
Ich glaube auch. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man für gewisse Phasen des eigenen Wrestling-Fan-Daseins Liebe übrig hat, weil dann erinnerst du dich auch immer wieder zurück. Deswegen finde ich es auch so extrem schade, dass das Network jetzt in Deutschland aufhört. Ne? Mhm. Weil ich glaube, diese Möglichkeit, wieder in diese Zeit einzutauchen, wo du sagst, ich schaue mir jetzt einfach mal ein paar Smackdown-Ausgaben oder PLEs oder sonst was da an. Du weißt halt auch gar nicht, wo es verfügbar ist. Und wie es halt so oft halt auch irgendwie bei Streaming-Diensten ist, auf einmal ist halt irgendwas nicht verfügbar dann, ne? auf Netflix oder was sie auch immer mit der Bibliothek machen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Deswegen schaue ich damit immer mit dem Bein in ein Auge zurück, weil ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich mich nochmal so fühlen werde, wo man auch so unbeschwert halt einfach auf Wrestling guckt, weil ich weiß, es kann halt literally wirklich alles passieren. Das ist ein großer Punkt, ja.
Ich bin sehr, sehr gespannt halt jetzt, wie es weitergeht, auch mit AEW, wie gesagt, mit deren Network halt. Mhm. Weil ich werde wahrscheinlich das ein oder andere da halt auch nachholen und wahrscheinlich die Weeklies halt auch darüber schauen. Ich hoffe, dass sie das da ein bisschen einsteigerfreundlicher machen, als die WWE es getan hat. Weil allein dieses, ich habe mir ja damals das Network geholt, weil ich halt WWE gucken wollte und dann habe ich mitbekommen, ja geil, die ganzen Weeklies laufen da ja gar nicht.
Ach ja, du, das ist, ja, das weiß ich genau noch, wie es mir auch gegangen ist. Yay, was, die Weeklies sind irgendwie 4 Wochen alt? Warum ist denn das so? Na super, dann kann ich ja, also, ging mir exakt genauso zu diesem Zeitpunkt.
Das war so grauenvoll, aber ich denke mal nicht, dass das bei AEW, ich glaube, die werden einfach 1:1 die Sachen da streamen und man wird das da schauen können.
Du kriegst alles da, ja.
Man genau. Is way to go, Alter, das hört sich doch sehr viel besser
an. Ja, und sie laden jetzt auch die ganzen alten Pay-Per-Views mit der Zeit hoch, also die kann man dann auch nachholen im Archiv. Also da auch, glaube ich, einfach mal so ein kleiner Hinweis. Ich glaube, es ist nie leichter gewesen, in AEW einzusteigen, als jetzt gerade auch, weil sie alles wirklich jetzt nach dem Titelwechsel zum Jahresende in Richtung MJF wieder so hingetrimmt haben, dass du sagst, hey, du kannst jetzt unsere Helden wieder neu kennenlernen, alte Sachen werden noch beschlossen und guck einfach hin, wir machen es jetzt mehr oder minder plakativ für euch so, ja, wie soll ich sagen, leicht verkostbar. Wunderbar, dann auch gerne dazu, ne, unseren Zuhörern und Zuschauern, schreibt mal gerne hier in die Kommentare, was vermisst ihr denn so aus der alten Zeit des Wrestlings? Was würdet ihr denn gern heutzutage wieder mehr sehen? Was geht euch ab? Was packt euch vielleicht auch einfach heutzutage nicht mehr? Was hat euch damals gepackt? Sind es vielleicht auch Gimmicks? Sind es Larger-than-Life-Characters? Sind es Überraschungen? Ist es die Vorhersehbarkeit, die heute vielleicht vorherrscht, die es früher vielleicht nicht war? Und damit widmen wir uns jetzt noch ein paar Supporter-Fragen und die gehen wir mal der Reihe nach durch. The Ultimate Warrior fragt, welche WrestleMania-Story ist für euch bisher die schlechteste und würde ein ja, Ofenhandschuh on a Pole Match, dieses Aufwerten. Nein, Webermania werden wir hier jetzt nicht weiter diskutieren. Das versteht der gute Zero nämlich überhaupt nicht. Deswegen, welche WrestleMania-Story ist für euch bisher die schlechteste an dich gestellt mal, die wir gerade quasi haben?
Of all time oder dieses Jahr?
Nee, mach mal dieses Jahr, dieses Jahr.
Dieses Jahr, boah, ich bin gerade überlegen. Also, ich bin nicht so zufrieden, wie gerade der Aufbau der Frauen ist. Und ich glaube, dass ich da eher gerade bei Rhea Ripley und Jade Cargill bin. Ich bin allgemein leider gar kein Fan von Jade.
Gibt's die Fans von Jade? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also schreibt das mal gerne in die Kommentare, weil ich sehe es ganz genau. Das ist für mich die fürchterlichste Story, die wir dieses Jahr haben, weil ich, also das Gefühl ist, Rhea ist da und die weiß eigentlich auch gar nicht, was sie da tut und
um nee. Gottes Willen, also ich verstehe es absolut. Jetzt haben sie halt noch Jade ein paar Leute an die Seite gestellt, wo ich mir auch denke, ja, das ist irgendwie, aber irgendwie willst du sie auch als Monster hier darstellen? Braucht sie das? Sie soll doch eigentlich da. Es geht in eine ganz komische Richtung. Das Ganze bekommt so viel Zeit im TV, wo ich mir denke, ihr könnt da doch irgendwas drum bauen, aber es gibt mir, auch wenn ich Rhea eigentlich als Charakter auch sehr mag halt so, aber irgendwie gibt mir diese Fehde rein gar nichts und das finde ich sehr schade irgendwie.
Ich unterschreibe das aber genauso, brauche ich mich gar nicht dran, groß weiter dranhängen oder was anderes sagen, weil es ist für mich auch wirklich, das ist nichts, das habt ihr nicht gut gemacht. Markus Groß fragt, wer hat den Jey Uso vor der Chamber attackiert? Richtig wieder vergessen, WWE. Warum werden zurzeit so viele Geschichten einfach nicht mehr weitergeführt? Ja, könntest du jetzt theoretisch auch für dieses ganze Drew und Jacob-Thema sprechen? Ich meine, Drew hat jetzt gesagt, er war es nicht, aber ob wir rausfinden, wer es war, ist jetzt vielleicht auch mal so dahingestellt. Ganz ehrlich, also für mich war dieses Jey Uso-Ding, ja, wird halt The Vision gewesen sein, dass sie halt auch in diesem Match sind, weil das ja dieser Matchausgang war, wo man eigentlich Bronson Reed drin haben wollte und deswegen hat man es halt irgendwie wahrscheinlich so geschrieben, dass am Ende Logan Paul drin war. Aber ich finde es auch blöd, dass manche lose Enden quasi nicht verknüpft werden. Hast du noch einen Take dazu?
Nee, ich fand beides auch. Also auch, dass das wurde jetzt sogar diese Woche angesprochen halt mit dem, yo, ich hab dich nicht angegriffen halt. Aber wer soll es denn sonst gewesen sein?
Like hell. War es dann doch Cody? Nee, weil das wäre ja irgendwie eigentlich der Schritt zu einem Heel-Turn. Das werden wir dann nicht irgendwie 2 Monate später wieder aufbringen. War es Randy? Ja, sorry, der ist jetzt schon Heel. Also ist auch kein großer Payoff mehr. Also du hast halt gefühlt daraus wenig gemacht. Also nicht besonders viel.
Du hättest was daraus machen können, aber sie haben es da halt auch nicht genutzt.
Nein, das ist gar nichts.
Und bei Jey Uso ist es halt, wie du schon selber sagtest, halt, die wollten halt einfach, dass irgendjemand von The Vision da reinkommt, damit diese Story irgendwie funktioniert, obwohl wir immer noch nicht wissen, gegen wen Rollins jetzt kämpft, aber vielleicht haben wir am Montag ja ein bisschen mehr.
Also es heißt, dass Bron Breakker im Performance Center aktuell wieder trainiert, um geklärt zu werden. Aber auch da, weil wir gerade Vorhersehbarkeit sagen, wenn du dieses Segment spinnst, ich würde mich nicht wundern, wenn auf einmal einer der Maskierten rund um Rollins dann Breaker ist, ihn dann attackiert und deshalb dann der große Payoff ist, er ist jetzt auch zurück. Fände ich aber cool, mal davon abgesehen, aber trotzdem, ich riech's auch schon, blöd gesagt, eine Meile gegen den Wind, weil es halt einfach offensichtlich ist, dass du das so gut spielen kannst. SSJ Ruffy fragt, guten Tag, was bräuchte man, um euch für WrestleMania zu begeistern, abgesehen von nicht vorhandenen Stories? Ja, also klar, Stories haben wir dieses Jahr in manchen Fällen schon, in manchen Fällen nicht, aber WrestleMania an sich, boah, ist eine gute Frage. Was würdest denn du sagen? Was ist für dich für WrestleMania wirklich wichtig?
Boah, es gibt schon ein paar Paarungen, wo ich wirklich sage, ich habe Bock drauf. Beispielsweise Brock gegen Ober. Das ist so ein Ding, wo ich sage, boah, das wird, glaube ich, richtig, richtig cool werden. Auch die beiden Main-Events tragen sich, glaube ich, selbst. Wir werden wahrscheinlich noch ein TLC-Women's-Match bekommen. Also ich glaube schon, dass da schon einige coole Sachen dabei sind, aber es ist halt so diese Tiefe in der Story, die mir bei vielen Sachen fehlt halt einfach. Wo ich halt sage, wow, ich will wissen, wie das da weitergeht halt legit. Weil jetzt gerade ist es so, dass ich sage, boah, die Matches sind cool, aber jetzt erzähl noch mal ein bisschen was darum so halt, weil es ist mir noch persönlich alles ein bisschen zu wenig. Also auf dem Papier kannst du sagen, okay, das ist WrestleMania, aber der Aufbau von diesen Matches, der muss halt jetzt ein bisschen noch delivern in den nächsten paar Weeklies.
Das sehe ich auch so. Also wir brauchen ein bisschen Tiefe und ich glaube, wir brauchen aber auch noch so Kracher aller Spaß-Matches. Du hast es schon gerade eben gesagt, so Women's TLC oder irgendwie solche Matches, wo du weißt, das wird halt ein Spektakel allein wegen der Matchart. Da brauche ich vielleicht dann auch nicht so diese Riesen-Stories. Waren früher tatsächlich die Money in the Bank-Matches, die ich auch gerne wieder bei Mania gesehen hätte. Jetzt gerade, wo es 2 Nächte sind, hättest du einen Mans hier bringen können, einen Women's Star. Wäre auch Spektakel gewesen. Also dieses Spektakel, das geht mir bei Mania schon auch so ein bisschen ab von der Matchpaarung her. Es wird ja immer noch gerüchtet, dass vielleicht ein Hell in a Cell ist, dieses Jahr auf die Karte schafft. Bin ich gespannt. Ich frage mich, wo. Jetzt haben wir ein Unsanctioned Match zwischen Drew und Jacob. Keine Ahnung, wer dann in die Zelle steigen soll. Sonst am Ende doch irgendwie Randy und Cody werden. Fände ich jetzt auch für ein erstes Match quatschig, meiner Ansicht nach. Also
es kommt drauf an, was halt noch passiert halt. Aber jetzt gerade sieht die Story nicht so aus, als würde sie den Cell brauchen, bin ich ehrlich.
Nö, vor allem, weil es geht ja auch keiner von beiden irgendwie stiften oder haut ab, wo du sagst, wir sperren uns ein und nur einer kommt raus. Also, weiß ich, wie gesagt, auch nicht. ColdSmoke2K fragt, Hallöchen, ihr Lieben, für mich ist der Randy Orton Heel-Turn komplett gescheitert. Bin sehr gespannt, wie die Dynamik bei Mania sein wird. Hoffe, die Fans turnen komplett gegen Cody. Ein Cody-Heel-Turn wäre genau das gewesen, was sie gebraucht hätten. Aber die WWE traut sich einfach nichts mehr. Alles auf Nummer sicher. Keine krassen Swerves mehr. Habt ihr eine Idee, wovor die so viel Angst haben? Das kann ich dir ganz schnell beantworten. Geldverlust. Weil Cody sehr viel Merch noch verkauft und eine sichere Bank für ein Private Equity Unternehmen, das Geld verdienen will und davon abhängig ist, was quarterly für Zahlen geschrieben werden, Risiko vielleicht dann nicht so unbedingt gerne eingeht. Also das kannst du ganz einfach auch an diesen Zahlen festmachen und das ist schade, das sehe ich genauso, weil es halt dann nicht mehr dieses Wrestling ist, von dem wir gerade geredet haben, sondern halt eher berechenbar ist. Juli 98 fragt, kannst du auch gerne mal was dazu sagen, ob du da vielleicht schon einen Clou hast, wenn du es verfolgt hast. Wenn nicht, sage ich gerne was dazu. Was passiert mit dem Hangman jetzt nach der Niederlage gegen MJF? Wie geht es für ihn weiter? Was könntest du dir denn vorstellen? Ich weiß nicht, hast du das Gimmick mitbekommen, dass er jetzt quasi auch in Kayfabe sozusagen nicht mehr um den Titel antreten darf?
Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich.
Genau, also er hat verloren dieses Match und die Stipulation war, wenn er dieses Match verliert, darf er zukünftig, war ein Verbal Agreement, also da kannst du schon was draus machen, nichts Vertragliches, darfst du nicht mehr um den World Title antreten, also gar nicht mehr.
Also ähnlich wie Cody damals, wo sie sich auch an diese Sackgasse gebuckt haben.
Genau, aber Cody wollte halt auch nicht Heel turnen und das wäre eigentlich der Weg da raus gewesen und
ja, schwierig. Also das Einzige, wie du schon selber sagtest, wäre halt so ein Heel-Turn, wo man halt sagt so, yo, I don't give a shit.
Genau.
Ich mache einfach das, was ich mache und gut ist. Und das würde ich da halt genauso sehen halt. Weil klar, es ist halt so ein Verbal-Ding, wo du halt sagst, ja, okay, ich mache das nicht mehr für meine Honor, für meine Pride und alles, was dazugehört. Aber was dann im Endeffekt wirklich passiert und wie scheiße du dich dann gibst, um halt in diesen Spot reinzukommen, damit das passiert, da kann ja wirklich alles gemacht werden.
Es ist am Ende Wrestling. Also wenn du da wirklich sagst, das geht nie wieder, das klappt nicht, also dann hast du bei Wrestling ganz ehrlich meiner Ansicht nach nicht aufgepasst. Das kriegst du auf jeden Fall hin. Da gibt's auch Leute, die sich aus solchen Situationen wieder rauserpresst haben. Ne? Der bräuchte theoretisch auch nochmal den MJF vielleicht hart genug rannehmen und sagen, so, du lässt jetzt die Stipulation fallen, ich darf wieder um den Titel antreten, geht theoretisch alles. Also ich glaube aber trotzdem, dass sie irgendwann diesen Heel-Turn bringen werden und einen Hangman tatsächlich die Charaktereigenschaften an den Tag legt, die wir bisher von ihm noch nicht gesehen haben, dass er vielleicht nicht mehr ganz so der ehrenhafte Mann ist. Mark fragt, ich finde das mit der Bloodline völlig planlos. Es wirkt, als hätten die wieder keinen Plan für die. Was schade ist, weil die große Namen sind, oder sehe ich es falsch? Boah, ja. Also, würdest du unterschreiben, dass es komplett planlos ist? Wir haben zwar vorher gesagt, es ist Lückenfüller, aber ich glaube, komplett planlos ist es nicht.
Komplett planlos ist es nicht. Ansonsten hätten sie mehrere Sachen aus den letzten Monaten ja nicht gebracht, halt sage ich mal. Halt die ganze Interaktion zwischen Roman, Jay und Jimmy, die ist ja immer schon da, sage ich mal halt. Und auch dieser Jimmy und Jay, yo, sind wir jetzt Heel, sind wir jetzt Face, was genau sind wir eigentlich? Yo, ich passe auf dich auf und alles, was dazugehört. Es baut schon ein bisschen darauf auf, ja, aber es ist, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, es fährt irgendwo hin, aber es fährt gefühlt gegen eine Wand, weil danach weiß man nicht mehr weiter, wo es hingeht.
Ja, also ich sehe es auch so, also man hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt einen Plan und auch, dass Jay gesagt hat, mich interessieren die Tag-Titles nicht, das kommt nicht von irgendwo her, also das werden die nicht einfach so sagen und das hatte zum Beispiel Austin Theory auch in so einer Social-Media-Promo da mal aufgegriffen, ne? Also da ist schon Hintergrund da, aber weiß ich nicht, also ich hätte irgendwie gesagt, dass vielleicht nochmal irgendwie zum Streit zwischen Jay und Jimmy kommt und wir da nochmal ein Match zwischen den beiden sehen. Ob ich das sehen will, ist eine andere Frage, aber ich glaube, die haben dringenden Bedarf, ihr WrestleMania 40 Match uns vergessen zu machen, deswegen vielleicht läuft es auch in die Richtung, weil zumindest die beiden scheinen sich jetzt nicht in jeder Entscheidung gerade immer grün zu sein. Big Rational fragt, mich würde eure Einschätzung zu den besten WrestleMania-Build-Ups aller Zeiten interessieren. Oft bewertet man WrestleManias im Nachhinein hauptsächlich nach der Qualität der Show selbst, vergisst dabei aber, wie stark oder schwach eigentlich der Weg dorthin war. Gerade heutzutage wird viel über aktuelles Booking diskutiert, während man ältere WrestleManias oft etwas verklärt wahrnimmt. Deshalb meine Frage, welche WrestleManias hatten eurer Meinung nach die besten langfristigen Storylines, Fäden und das insgesamt stärkste Booking im Vorfeld, also unabhängig davon, wie gut die Show am Ende tatsächlich war? Wir haben, glaube ich, gerade vorher drüber gesprochen. So Triple H gegen Randy Orton war der Aufbau bis WrestleMania unfassbar grandios. Das war, und dann hat Randy verloren.
Und dann verliert er halt in dem wichtigsten Match seiner Karriere gefühlt halt. Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Also das war für mich ein großartiger Aufbau. Und was ich noch vielleicht anfügen kann, und dann kannst du gerne deinen Take geben, Triple H gegen Batista, weil es einfach so lange gelaufen ist und Batista halt so lange der Henchman sozusagen war und dann irgendwann das für sich eingesehen hat. Und ja, er eigentlich gar nicht die erste Wahl war, sondern er eigentlich Randy. Und man bei Randy gemerkt hat, dass er der natürliche Heel, der funktioniert in der anderen Rolle viel besser. Und Batista war dann mit diesem tollen Win bei WrestleMania 21, dann Backlash, wo er nochmal gewonnen hat und dann auch bei der Hell in a Cell 2005 bei Vengeance. Also das war, glaube ich, für mich mit so einer der schlüssigsten Road to WrestleMania plus WrestleMania Conclusions. Siehst du noch was anderes?
Also klar kann man sagen, also mit allgemein der beste Aufbau jetzt meinst du?
Ja, genau, Aufbau bis hin zu einer Mania. Exakt.
Okay, also man kann natürlich sagen WrestleMania 40, also das ist, glaube ich, so das Einfachste, was man sagen kann. Ich würde aber halt auch sagen, WrestleMania 26, das Taker gegen HBK-Match. Auch wenn das Match jetzt nicht so delivered hat wie bei 25, muss ich sagen, dass der Aufbau sehr, sehr cool war halt. Auch wie Taker dann der Gürtel abgenommen wurde, wie Shawn crazy gegangen ist und alles, was dazugehörte, dass sie deswegen diese Titel verloren haben und dass er dann seinen Career aufs Spiel gesetzt hat. Das fand ich auch sehr, sehr stark.
Gute Promotional Package im Übrigen, ne? Placebo, Running Up That Hill, Shawn Michaels. Boah, da kriege ich wie so ein bisschen Gänsehaut. Das war schon ganz, ganz großes Kino für die damalige Zeit. Das hat mir auch tatsächlich sehr, 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 sehr gut gefallen. Aber ey, ganz ehrlich, ist eine Frage auch für die Kommentare. Schreibt uns gerne mal auch drunter, wenn ihr bis hierher gehört habt. Weil ich glaube, das ist einfach auch sehr, sehr subjektiv, in welcher Zeit man besonders viel Wrestling auch geguckt hat und da sehr, sehr drin war. Jojo fragt, bin ich der Einzige, welcher bei AEW eine Art Hardcore-Title geil finden würde? Ein Titel, welcher nur im Backstage-Bereich oder Golfplatz oder Flughafen und so weiter ausgefochten wird, aber nie längere Matches als 10 Minuten, einfach um etwas total Neues zu sehen. Und die Matches wären auch nur alle 2 bis 3 Wochen, um den einzelnen Matches mehr Kreativität schenken zu können. Dafür ein Women's-Title weg und der Intercontinental-Titel auch, also meint wahrscheinlich der International. Boah, also so Cinema-Wrestling quasi on a weekly oder ähnliches. Ja.
Nee, die haben es ja gezeigt mit diesen Stampede-Matches, dass das halt funktionieren kann.
Ja, hast du recht. Aber ich weiß nicht, ob da die Produktionsqualität von AEW durchgehend immer aufrechterhalten könnte, was du dir davon versprichst. Weil wenn du halt irgendwie einmal Backstage hast, dann hast du irgendwie mal Flughafen, dann hast du mal irgendwie Parking-Lot, ich weiß nicht, ob du das nicht zu schnell durchgespielt hast, dass es sich wirklich anbietet, das dauerhaft stattfinden zu lassen. Aber, Jojo, ich gebe dir auf jeden Fall in eine Richtung recht. Sie könnten es durchaus öfter machen, weil sie haben gezeigt, dass sie es drauf haben. Ich glaube, das wäre schon so ein Punkt. Doch, das kann ich mir vorstellen.
Ich muss mir halt überlegen, wann kam dieser 24/7-Title bei WWE? Das war ja auch das Ding, dass sie dadurch gerade Social-Media-wise auch sehr explodiert sind mit R-Truth und allem, was dazugehört. Also das hat schon Wellen geschlagen damals, also wo das WWE-Wrestling jetzt nicht so berauschend war, würde ich sagen. Also es kann auf jeden Fall funktionieren. Die Frage ist natürlich, ob sie da die Prioritäten sehen und das halt auch setzen wollen.
Und plus halt einfach auch Produktionsaufwand plus Kosten. Aber ich gebe dir da recht, für Social Media wäre das auf jeden Fall was, weil da kannst du es ohne Probleme dann eben auch, was weiß ich, exklusiv ausstrahlen oder ähnliches. Tom fragt, der gute Silverstar, wieder ein neuer Gast beim Hauptkampf, das findet er ganz toll. Folgende Frage hätte ich an euch. Ich habe in letzter Zeit versucht, mehr in AEW einzutauchen, habe Matches nachgeschaut, welche in den Reviews nennenswert waren. Davor habe ich nur Showberichte gelesen. Die Reviews helfen mir, das Geschehen besser zu verstehen, doch fällt es mir noch immer schwer. Wird von den Casuals zu viel Hintergrundwissen verlangt und wie kann man mich als Neuansteiger schnell im Produkt, als Neuansteiger im Produkt ankommen? Freue mich auf All in London, besonders mit meinen Begleitungen. Ich glaube, das haben wir aber tatsächlich ausführlichst sozusagen gerade schon beantwortet, Tom. Ich hoffe, du findest dich da wieder. Er hat auch noch ein Hot-Take für uns. Wieder böse wie jede Woche. Die Hall-of-Fame-Vorstellung bei einer WrestleMania-Nacht wird mehr Zeit bekommen als ein Match bei WrestleMania. Liebe Grüße, Tom.
Ja,
ich meine, ist böse, aber ich kann es mir schon auch gut vorstellen. Also,
ja.
Haben wir jetzt auch oft genug gesehen, ne? dass irgendwelche WrestleMania-Matches vielleicht mal so nicht ganz 10 Minuten bekommen und dann haben wir 15 Minuten Vorstellung von den Hall-of-Famern, weil man halt irgendwie noch große Entrances zelebriert. Also, ich weiß gar nicht, ob das so ein Hot-Take ist.
Nö, ich glaube auch nicht, dass es so ein unglaublicher Hot-Take ist. Also manche Matches brauchen auch nicht lange, würde ich sagen. War nicht das Women's Triple Threat letztes Jahr auch relativ kurz?
15 Minuten, glaube ich, hat es gehabt. Und das war ein absoluter Knaller, ja.
Ja, also das war halt auch so einfach Raw, Sheer Power. Also 15 Minuten ist auch schon eine Länge, würde ich sagen halt. Aber es gab auch, ich sag mal, kürzere Matches, wo du sagtest, boah, das war cool und mehr braucht man nicht. Aber es kommt natürlich drauf an, wer dabei ist und was da gemacht wird.
Ja, also wie gesagt, gibt genug tolle Matches, die gar nicht so lange Zeit brauchen, wenn du gleich mit voller Action reinstartest. Ultimate Warrior fragt, ist WrestleMania mittlerweile zu groß geworden? Und damit meine ich nicht die 2 Tage, sondern dass man, oder zumindest ich das Gefühl habe, dass WrestleMania alles überschattet, statt ein Fundament für die Wrestler und deren Matches zu sein. Früher waren die Matches größer als die Veranstaltung. WrestleMania gab den entsprechenden Rahmen, aber das Geschehen im Ring war trotzdem on top. Heute ist es irgendwie andersrum. Es ist eigentlich nur darum, dass WrestleMania ist. Es geht eigentlich nur darum, dass es WrestleMania ist und man nach einem Zeigen auf das Banner ein Match hat. Mehr nicht. Früher hat man Matches verkauft, heute nur ein Ereignis und füllt dieses dann mit Inhalt.
Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir jetzt 2 Nächte haben tatsächlich. Also damals war es so, okay, komme ich auf die WrestleMania-Card oder nicht? Und jetzt mit der doppelten Kapazität, die man ja halt hat schon fast, ist es halt so, dass fast jeder auf die Card kommt, der halt irgendwie mit Card oder Upper Card oder halt im Main-Event ist.
Ich glaube auch. Also ich glaube schon auch, weil das dadurch wirkt es, glaube ich, auch noch ein Ticken liebloser, weil du hast schon, also wenn du jetzt eine Nacht WrestleMania über die Matches aufbauen würdest, die du jetzt gerade hast, deine 2 World-Title-Matches, deine 2 Women's World-Title-Matches, was weiß ich, Finn gegen Dom, was noch kommt, Brock gegen Ober, dann hast du irgendwie noch Sammy gegen...
Das reicht.
Ne, also, aber da hast du überall tatsächlich irgendwie Storylines. Es wird jetzt, glaube ich, eher spannender, die Matches, die jetzt es noch drauf schaffen, die jetzt noch gar nicht mal so erscheinen. Ich glaube, das sind die, die dir genau dieses Gefühl geben, was du gerade gesagt hast. Und dadurch wirkt die gesamte Veranstaltung, ich würde mal sagen, verwässert da so ein bisschen.
Du hast dann ja auch wirklich dieses Ding, okay, ist Day One oder Day Two wirklich WrestleMania halt, obwohl Day Two eigentlich immer der gefavorte Tag ist. Ja. Obwohl ich sagen muss, letztes Jahr war halt das Main Event bei Day One sehr viel besser als bei Day Two, aber.
Auf jeden Fall, 100%.
Das brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten.
Nee. Danny Saved by the Lord fragt, was wäre eurer Meinung nach der größte Worst Case für einen Matchausgang bei Mania, wo ihr in dem Moment einfach nur Kopfschütteln vom Bildschirm sitzt, einfach nur angefressen seid? Ganz ehrlich, wenn Brock Lesnar Oberfemi in 2 Minuten squashen würde, dann ist bei mir vorbei, dann schalte ich aus. Also sorry, dann ist komplett vorbei. Das brauchst du mit dem Aufbau mir auch überhaupt gar nicht präsentieren.
Nee, absolut nicht. Also der Kerl wird wie ein Monster dargestellt. Ich bin sehr, sehr happy damit, wie das gerade aufgebaut wird. Also sehr, sehr cool. Aber wenn der jetzt wirklich da, auch wenn er verlieren sollte, das würde ich auch schon sehr fragwürdig finden halt.
Ja, also muss ich auch sagen, ne? Wenn, dann müsste das schon eine Zeit gehen und dann muss Ober diesen Sieg irgendwann wieder zurückbekommen, aber man hat ja jetzt auch irgendwie gehört, dass Brock nicht allzu lange mehr bei der WWE sein wird für diesen Run, deswegen lass Ober overgehen, Punkt, und bau danach eine Retirement-Story gegen Gunther auf oder sowas, mach das irgendwie zum
Summer. Was macht der eigentlich?
3 Wochen Urlaub, ey, es ist, ja.
Ich hab das immer so im Kopf noch so, dieses, ja, was macht Gunther eigentlich?
Der ist einfach weg, der ist einfach nicht da, hat davor mit die heißeste Storylines der WWE gehabt, ist nicht da. Ist einfach nicht da.
Da kommt ein Danhausen auf die Karte, aber kein Gunther. Na super.
Hätten wir noch einen komplett anderen Block heute aufmachen können. Wir machen aber weiter noch. Aloha 1286 fragt, das aktuelle Alter der WWE Champions. CM Punk 47, Cody Rhodes 40, Penta 41, Sami Zayn 41, R-Truth 54, Damian Priest 43, Jimmy und Jey Uso 40. Ich dachte eigentlich, WrestleMania sollte genutzt werden, um junge Talente aufzubauen. Denkt ihr, das wird jetzt endgültig passieren oder hat man aus Angst, zu wenig Ticketverkäufe zu haben, wieder auf das Altbewährte gesetzt? Ja, also die Antwort, glaube ich, hast du dir irgendwie selber gegeben. Ich kann dir dazu nichts anderes sagen. Das ist definitiv so. Die Champions sind zu alt. Es ist altbewährtes, es verkauft sich. Keine Ahnung, warum Damian Priest und R-Truth jetzt Tag Team Champions sind. Diese Tag Team Division hat man in den Sand gesetzt, hundertprozentig.
Aber das ist ja auch schon seit einem halben Jahr so, da bin ich ehrlich halt. Also dieses ganze MFT mit
White Six und sonst wie.
Die Fehde geht ja immer noch, die Laterne ist ja immer noch irgendwo. Ach. Also das war halt auch so ein Ding, wo ich sage, okay, das ist doch, ich glaube bei SummerSlam hatten die dieses große Match, war das nicht sogar ein Ladder-Match?
SummerSlam waren beide Teams, glaube ich, in diesem Ladder-Match drin, genau. Ja.
Ja, und wo ich halt auch dachte, okay, jetzt geht das doch langsam zu Ende dann halt. Und es geht immer noch weiter und es ist immer noch weiter, jetzt bis zu WrestleMania, Alter. Nee, aber ich habe die Grafik auch gesehen mit den Stars halt, also ich habe es ja vorhin kurz angeschnitten, dass Sami Zayn den Titel geholt hat, der kann da nichts für, das ist halt sein Charakter. WWE setzt ihn halt so ein, damit sie hoffentlich Trick dann overbringen, die halt auch eine Story zusammen haben, aber es ist halt für Carmelo Hayes, der sich halt den Arsch aufgerissen hat mehrere Monate, echt eine Frechheit, finde ich persönlich. Und so kreierst du leider keine Stars. Und wenn du halt mal schaust bei den jetzigen, die jetzt gebookt sind von den Männern jetzt halt nur, du hast vielleicht Ober, der overgehen kann als Youngster. Du hast dann Trick Williams, der overgehen kann vielleicht. Und das war's.
Hast nicht mehr viel, ne? Also du kannst jetzt Carmelo da noch reinschmeißen, aber einer von Trick oder Carmelo muss ja auch irgendwie da verlieren. Also das ist schon ein Thema und auch bei den Frauen, ja, also Stephanie, weiß jetzt nicht, ob Stephanie Vaquer das Ding verteidigt, ne? Jade Cargill ist auch schon ein bisschen älter, Rhea fühlt sich jetzt nicht wie ein junger Star, sondern wie ein etablierter Star, also da kannst du schon einen Case für aufmachen. Aber weißt du was, wir widmen uns jetzt einer lustigeren Frage. Von YF42 Rune, moin zusammen, welche zwei WrestlerInnen sollten mal für eine Nacht ihre Finisher tauschen? Liebe Grüße, ich habe deine Antwort. Und ich finde, Nia Jax und Tiffany Stratton sollten das machen. Aber eigentlich nur, weil ich bei Nia Jax einen Moonsault oder eine Swanton Bomb sehen will. Danach ist jedes Match auf jeden Fall vorbei. Also 100%.
Ich dachte, du sagst jetzt so Nia Jax und Sol Ruka oder sowas.
Und das ist aber auch spannend. Da kann ich einen Case für machen. Ja, wobei ich glaube, der Impact, wenn Sol Ruka das macht, der ist wahrscheinlich nicht so groß, aber ich würde super gerne den Soul Snatcher von Nia Jax sehen. Doch, ist ein guter Case, muss ich sagen. Fühle ich, hast du noch was direkt so parat, wo du sagst, sollten getauscht werden? Ist eine schwierige Frage tatsächlich.
Boah, da bräuchte ich, glaube ich, ein bisschen Vorlaufzeit, wenn ich mal jetzt so überlege, halt, was passen könnte. Boah, du kannst Javon Evans und Obafemi halt tatsächlich einfach 1:1 tauschen. Dann hast du diesen Kleinen, der versucht, Big Man zu sein. Und dann hast du den Großen, der
Ich stell mir gerade Ober vor, der mit so einem OG-Cutter auf mich nach hinten springt. Bruder, der rammt mich komplett weg. Da brauchst du keinen Cutter mehr. Der springt einfach mit deiner Schulter gegen. Ich bin weg. Ich bin hundertprozentig weg. Ja, das wäre schon auch, denke ich, ganz lustig. Aber wie gesagt, vielleicht habt ihr auch in den Kommentaren noch kluge Einfälle. Und jetzt sind wir bei der letzten Frage angekommen. Wir sind schon wieder bei einer Stunde 40 und ich schäme mich, weil ich eigentlich dem Niki versprochen habe, mich kürzer zu halten. Aber scheinbar haben wir sehr viel zu besprechen und ihr irgendwie auch 26 Fragen am Ende. Cocky Made Warrior fragt, huhu, was haltet ihr davon, dass die WWE irgendwelche dahergelaufenen Non-Wrestler, die ganz offensichtlich keine athletischen Naturtalente sind, gegen Wrestler gewinnen lassen? Also jüngst Jelly Roll bei SmackDown. Ich finde, damit macht man die Kunst und den Sport Wrestling kaputt.
Das Ding ist, Jelly Roll ist jetzt ja, ich sag mal, eher negativ in dem Publicity wegen seinem tollen WM-Song und es ist halt ein Name halt, ne? Und das ist natürlich dann halt auch wieder ein Ding, es funktioniert auf Marketing. Ob jetzt ein Kid Wilson verliert oder halt ein Jelly Roll gewinnt, es lässt sich so besser vermarkten halt einfach, würde ich sagen.
Ich finde es in dem Szenario nicht schlimm, weil Kid Wilson quasi gecursed wurde von Danhausen, man ja daraus so ein bisschen eine Storyline spinnt. Ich finde es aber grundsätzlich schon auch ein Problem, wie dominant er dann am Ende bei SmackDown aussehen durfte. Das ist vielleicht auch, also hätte man auch einfach mit einem Roll-Up banden können und dann hätte es vielleicht noch ein bisschen besser gewirkt, meiner Ansicht nach, um das quasi auch so als Mistake darzustellen. Aber gut, das waren tatsächlich die Fragen aus der Community. Vielen Dank für die ganzen Einsendungen und wir sind am Ende des Hauptkampfs angekommen, mein lieber Zero. Wie hat's dir gefallen? Hat's dir Spaß gemacht, über Wrestling ein bisschen zu schnacken?
Boah, generell macht mir das eigentlich immer sehr viel Spaß, über Wrestling zu reden, mich auszutauschen oder halt vielleicht auch einfach meine Meinung kundzutun. Ob dir sie eben gefällt, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen halt so, aber ich glaube, das ist auch eine rein subjektive Sache, gerade halt beim Wrestling, wen du magst, wen du favorst, wie man selber über etwas denkt, was man für ein Fantasy-Booking hat. Aber generell erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir hier auch delivern konnten.
Das hoffe ich auch. Also schreibt uns gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das irgendwann mal wieder wiederholen könnten, weil wie gesagt, viele verschiedene Meinungen sind natürlich der Inhalt dieses Hauptkampfs. Und mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören, Einschalten oder sonstige Sachen. Wir hören uns nächste Woche. Jede Meinung in den Kommentaren hilft uns weiter. Lasst auch gerne ein Abo da, das hilft uns immer weiter. Wir wollen wachsen dieses Jahr auf 20.000 Abonnenten. Das würde uns natürlich sehr freuen. Für einen Wrestling-Podcast in Deutschland ist es eine coole Sache. Und genau, die letzten Worte gebühren dir, mein lieber Zero. Denn ich verabschiede mich schon mal und sage vielen lieben Dank, dass du da warst.
Genießt Wrestling und ganz wichtig, habt Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.